Hello, ihr seid hier bei Terroir und Adiletten mit Willi und Curly, also alles richtig gemacht. Von unserem Gast heute war bei uns schon ein paar Mal die Rede, deswegen freue ich mich auch ganz besonders. Andreas Schumann vom Weingut Odinsthal. Ich habe noch nie was von Odinsthal getrunken, Lüge, aber es scheint ein ziemlicher Hype zu sein. Gehypt ist auch die wunderschöne Suite 102 im Hotel Orania in Berlin, Kreuzberg. Hier gibt es übrigens auch die berühmte Kreuzberg-Ente von Philipp Vogel. Falls ihr mal nach Berlin kommt, schaut mal vorbei oder übernachtet hier. Geiles Hotel mit wahnsinnig nettem Team. Terroir und Adiletten gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Also lasst uns ein Abo da, abonniert die Glocke und schaut auch mal bei Insta vorbei, denn da könnt ihr auch von dieser Folge wieder Flaschen anschauen, die wir trinken und uns erzählen, was ihr getrunken habt. Und es gibt auch noch vieles mehr, wie Willi, oberkörperfrei. Ein Tipp für alle, die gerne essen, jeden Dienstag gibt es den Food-Podcast Foodie und Brudi. Der macht richtig Spaß und Appetit, denn es gibt super Gäste, tolle Tipps und genau das Richtige für dich. Moderiert wird der von der wunderbaren Brit und mir, Curly. Und apropos genau das Richtige, es gibt nur einen Richtigen. Hier kommt Willi!
Servus und ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite.
Bonjour.
Bonjour, lieber Curly, was ging bei dir letzte Woche?
Was geht ab? Boah, was ging bei mir letzte Woche? Ey, meine neue Single ist rausgekommen und die passt auch zu meiner Einstellung zu Wein, weil sie heißt All Day. Weil ich meine, man kann ja einen ganzen Tag Wein trinken eigentlich. Morgens ein Kabi, abends ein Spätburgunder, würde ich jetzt sagen. Auf jeden Fall.
Das ist gut. Die Uhrzeiten mit den Weinen gepaart hast du schon gelernt.
Finde ich sehr schlecht, gut, oder? Genau, meine neue Single ist draußen. All Day heißt die mit der Holy Santa Barbara. Oh mein Gott. Dann müsst ihr natürlich jetzt alle auschecken. Die werde ich jetzt auch klick, klick, klick in die Terroir und Adiletten Spotify Playlist einpflegen, die ihr natürlich bestimmt schon kennt, wenn nicht. Dann checkt sie jetzt aus. Genau, die Single kam raus und zur Feier der Woche, des Lebens, waren wir gestern dann nice essen im Cordo, deiner alten Heimat.
Ja.
Und da habe ich auch ein paar nice Sachen getrunken tatsächlich. Also das Essen war erstmal, muss ich sagen, sehr gut. Erstmal Shoutout an Yannick für die legendären Franzbrötchen, die könnte ich mir den ganzen Tag reinstellen.
Geil, ich muss da auch unbedingt noch hin im Dezember.
Ja, da müssen wir dann demnächst mal zusammen hin.
Yes, yes.
Und da habe ich als Aperitif was aus dem Burgenland getrunken. Da stand Pet Nut in Klammer. Dann dachte ich erst, das heißt Petit Naturel.
Fast.
Aber es heißt irgendwas mit Petoir oder
Petion.
Petion Naturel. Genau. Also Natural Bubbles sozusagen, wenn ich das richtig interpretiert habe. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich nice. Von 2020 war das erst, ey, ich muss gucken, das hatte so einen wilden Namen.
Hast du bis heute nicht gemerkt?
Nee, ich konnte es mir nicht merken, weil danach kamen noch ein paar andere Weine an den Start, aber der Name ist richtig geil. Das hat mich an so ein, ich habe mich irgendwie an so einen Film erinnert. Renner Sisters in a Hellmood.
In a Hellmood, ja. Was? Ja, die machen coole Weine, die Renner Sisters.
Ja, voll nice. Ich musste erstmal an Sisters Act denken, aber in a Hellmood war auf jeden Fall, hat mich direkt überzeugt auf der Karte, muss ich sagen. Nee, das war ein geiler Abend. Stevie, der Chef, war auch dabei. Das war gut. Da haben wir noch ein, was haben wir da getrunken? Habe ich dir vorhin erzählt. Ich habe den Namen auch schon wieder vergessen.
Valentini.
Valentini, Digga, ja genau. Das war auch richtig nice.
Also du musst dein Gedächtnis ein bisschen ausbauen. Du kannst kein Weingedächtnis haben wie ein Goldfisch.
Also. Ja, nee, aber wenn
du
so...
Du musst ein bisschen bemühen, wenn du hier Terroir und Adiletten mitmachst, ein bisschen Weingedächtnis.
Wenn da so viel eingeschüttet wird, da kann ich mir leider nicht alles merken, aber ich werde mich auf jeden Fall in Zukunft mehr anstrengen. Also schon mal...
Immer die Etikette einprägen, ist wichtig.
Die Etikette, wenn da draufsteht Valentini, dann merke ich es mir jetzt in Zukunft.
Sowas könntest du merken, weil davon gibt es nicht so viel in Deutschland.
Stimmt, die hatten nur eine Flasche da und die haben wir weggetrunken. Das war stabil.
Ja.
Und wenn ihr jetzt meine neue Single in der Playlist gehört habt, dann bekommt ihr bestimmt auch All Day Bock drauf, Terroir und Adiletten zu hören, weil wir kommen jetzt zu einem Gast, der aus so einem, ich habe immer so das Gefühl, das hat so eine mystische Umgebung. Es klingt so mystisch für mich schon. Und unser Pfälzer Producer Max schwärmt auch immer von dem Namen schon. Deshalb bin ich echt sehr gespannt, was heute passiert.
Ja, der
Max ist ja
aus der Pfalz, nicht? Aus Maikammer, glaube ich, oder? Ja, genau. Und ja, ist nicht so weit dann weg, aber schon auf einer Anhöhe. Und ja, es hat irgendwie was, wie du richtig sagst, vielleicht was Mystisches. Ist am Berg, heißt aber Tal, nicht Odinstal.
Odinstal.
Und Andreas Schumann ist der Betriebsleiter seit langer Zeit. Genaueres wird uns hoffentlich heute erzählen. Wir werden viel über das Weingut reden, viel über Biodynamie reden, vor allem auch.
Nice.
Und ja, ich freue mich da echt drauf. Bin sehr andächtig, gespannt und war vor kurzem erst auf einer seiner Präsentationen. Macht sehr viel Biodyn-Präsentationen und andere Geschichten. Und ja, freue mich, ihn herzlich willkommen zu heißen.
Ich bin auch in freudiger Erwartungshaltung, deshalb herzlich willkommen. Der Mann aus dem Odinstal.
Andreas Schumann, Hallöchen.
Es läuft schon.
Geistigkeit. Und es läuft immer die ganze Zeit schon. Es läuft immer bei uns.
Immer.
Wenn es läuft.
Es läuft.
Ich kenne das schon. Hinterher kommen nur die Sachen, wo du gedacht hast, da läuft nichts. Ne?
In jeglicher Hinsicht läuft immer bei uns. Ne?
Wir können ja heute mal das Gespräch so anfangen, dass wir dich einfach fragen, über was redest du denn gern?
Das finde ich gut.
Sehr na, gut. Andreas Schumann, Weingut Odinstal. Erzähl einmal, wie... Seit wann bist du da? Wie ist es dazu gekommen? Wie arbeitest du da? Was gibt es da? Wie schmeckt es? Was tut sie?
Das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal.
Ja, alle Wünsche auf einmal.
Willi, du erzählst, will immer gleich alles.
Wir grätschen dann nur rein.
Das ist eine längere Geschichte, aber ne?
Ist okay. Ja. Wir haben Zeit. 90 Minuten haben wir jetzt.
Oh. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ich jung war und volles Haar hatte. Ich bin da seit der 2004er Ernte und seitdem gibt es eigentlich das Weingut erst in der Konstellation. Vorher war das praktisch nicht existent. Mein Chef, der Thomas Hensel, hat das Weingut bzw. den ganzen Berg gekauft zur Jahrtausendwende ungefähr und hat aber einen Moment gedauert dann, bis man da Wein produzieren konnte, beziehungsweise musste halt erstmal ein bisschen gebaut werden und um da bauen zu können, mussten ein paar Anwälte bemüht werden, weil er in den Kaufvertrag damals reingeschrieben hat, dass der Kaufvertrag nur gültig ist, wenn er eine Baugenehmigung kriegt. Wenn du aber keine landwirtschaftlichen Flächen hast, weil der Kaufvertrag noch nicht wirksam ist und deshalb kein Landwirt bist, kriegst du keine Baugenehmigung im Außenbereich. Also hat sich die Katze in den Schwanz gebissen, ein bisschen im Kreis rum und Juristen konnten Geld verdienen.
Geil.
Ja, der ursprüngliche Plan von ihm war, das mit den Vorbesitzern weiterzumachen, dass die praktisch die Flächen weiter bewirtschaften, den Wein für ihn ausbauen und auch verkaufen. Das hat alles nicht geklappt. Dann hat er irgendwann beschlossen, das selber in die Hand zu nehmen. Er war damals gut befreundet durch den Stammtisch in so einer ganz kleinen, unbekannten Weinkneipe in Neustadt-Musbach in der Eselsburg, war damals gut befreundet mit dem Hans-Günter Schwarz, der 40 Jahre lang bei Müller-Kattweiler die Geschicke geleitet hat und deutschem Wein wirklich auch zum Weltruf verholfen hat, weil der erste deutsche Wein mit 100 Parker-Punkte war vom Hans-Günter Schwarz und so weiter und so fort.
Da warst du auch, ne?
Genau, und ich hatte das große Glück und die Ehre, dass ich ein Jahr beim Hans-Günter lernen durfte, 2000. Und ja, die beiden kannten sich und er hat dann den Hans-Günter angesprochen und hat gesagt, ich muss dir mal was zeigen. Und dann standen sie im Odinstal oben auf dem Balkon und er hat gesagt, ich möchte hier irgendwie so ein richtig cooles Boutique-Weingut, eine Spitzenqualität und so weiter schaffen. Ist das völlig Banane oder geht es? Und dann hat Hans-Günter gesagt, ist völlig Banane, aber es geht. Und ja, der Thomas hat dann den Hans-Günter gebeten, dann jemand zu suchen, der das für ihn machen kann. Und dem Hans-Günter bin dann nicht eingefallen und er hat gesagt, ja, aber der studiert noch, das dauert noch einen Moment. Und ja, der hat uns dann zusammengebracht und dann bin ich da hochgekommen. Ich kannte das als aus meiner Kindheit, weil wir da immer vorbeigewandert sind mit den Eltern und so. Ich bin ja dann Pfälzer Aborigine, bin schon mein Leben lang da in das Heim praktisch. Und aber dann kam ich da hoch, ne, und ich sag mal, die Villa war eine Ruine, die Nebengebäude zusammengefallen und man hat da schon ein bisschen Fantasie gebraucht. Und hat gesagt, ja, ich brauche jemanden, der sich jetzt vorstellen kann, wie das mal wird irgendwie. Und ob ich mir das vorstellen kann. Ich habe, was weiß ich, 24 Stunden Zeit und soll ja oder nee sagen, soll sagen, was ich verdienen will und so weiter. Und da habe ich mich mit meiner Frau bequatscht und dann hat gesagt, das machen wir. Und wir haben ja wirklich abenteuerlich angefangen da. Es ist, ja, als ich angefangen habe, war die Villa dann völlig entkernt, die Nebengebäude im Rohbau. Der Keller wird gerade so fertig zur Ernte 2004, dass man da arbeiten kann. Das war der einzige Raum, wo wir Strom und Wasser hatten dann. Wow. Der Rest vom Haus noch nichts. Wenn ich im Keller das Licht ausgemacht habe, war der ganze Berg dunkel. Dann habe ich mit der Taschenlampe das Auto gesucht und bin reingefahren dann. Und vor der Kellertür gab es ein Dixi-Klo. Und es war, also Dixi-Klo ist weder im Winter noch im Sommer richtig geil.
Wie viele Leute wartet, da wir gestartet haben? Wie groß war das Land? Also
wir haben 2004, da waren 1,5 Hektar gerodet. Das heißt, wir hatten 3,5 Hektar im Ertrag.
Nur Wein? Und war das schon 3,5 Hektar Wein?
3,5 Hektar Wein, genau. Und waren aber dann auch schon 1,5 wieder gepflanzt. Und damals waren es nur 3 Sorten. Riesling, Weißburgunder, Silvaner. Und fertig. Aber dann waren auch schon noch mehr Weißburgunder gepflanzt und Auxerrois war gepflanzt und Gewürztraminer. Genau. Und so haben wir da angefangen. Ganz am Anfang war ich im Prinzip völlig allein und hatte also ein paar Leute, die mir geholfen haben. Ja. Und das hat sich dann erst später raus zu, ist ein bisschen erweitert, auch mit dem Personal. Inzwischen sind wir jetzt mit 3 feste Mitarbeiter das ganze Jahr, weil wir halt auch, also die Fläche hat sich erweitert und wir betreiben halt auch deutlich mehr Aufwand, wie das am Anfang war. Am Anfang haben wir, wo wir uns sofort einig waren, im Prinzip, also ich habe schon im Studium immer meinen Schwerpunkt auf Ökoweinbau gelegt gehabt. Damals gab es in Geisenheim noch nichts zum Thema Biodünn, das kam erst später und ich habe also für mich war völlig klar, ich fange nur in einem Weingut an, das Bio arbeitet oder dass ich auf Bio umstellen kann. Und da waren wir uns da eigentlich komplett einig. Hänsel ist vielleicht ein bisschen mit einer anderen Motivation, die halt noch gesagt haben, irgendwie, wir wohnen da irgendwie und wir haben keinen Bock, dass vor unserem Schlafzimmerfenster irgendwelches Gift gespritzt wird. Und ich war halt von Anfang an der Meinung, dass du nur, wenn du... Ja, ich war halt der Meinung, dass du nur so wirklich einen Spitzenwein produzieren kannst und
ja. Woher kam die Meinung?
Ja, gut.
Wie alt warst du da? Du bist, was für Jahrgang? 78?
78, ja. Ja. Ja, gut, ist ja nicht schwer, die Meinung zu haben. Also, wenn du überlegst, wenn du so einen Rebstock aus dem Tropfschlauch und aus dem Düngersack ernährst, wird die Pflanze sich nie wirklich mit dem Boden verbinden. Ja, und wir reden alle davon, dass unsere Weine die Herkunft im Glas zeigen sollen. Wenn sich die Pflanze nicht mit dem Boden verbindet, weil sie aus dem Tropfschlauch und aus dem Düngersack ernährt wird, dann geht die Wurzel nicht runter. Klar. Also ist von dem her eigentlich...
Wäre ja deppert.
Total logisch, oder? Dass man da zumindest am Boden ökologisch arbeiten muss. Und ich hatte halt auch irgendwie nie Lust, irgendwelche Sachen zu spritzen, die sich dann im Pflanzensaft verteilen, auch wenn sie dadurch vielleicht besser wirken und nicht so leicht abgewaschen werden. Ist ja klar, dass sich das auch in die Traube verteilt. Und ja, deshalb hatte ich da halt auch keinen Bock drauf. Und ja, so kam das halt. Und dann kam mit der Zeit noch die... Die Dünngeschichte dazu, als wir halt mal vorm Nichts standen im dritten Jahr in 2006. Da hat es am 2. Juni gehagelt, also dermaßen, dass es aussah wie im Winter. Ich meine, da war kein grünes Blatt mehr, keine Traube, kein gar nichts mehr.
Ja, aber das hätte der konventionelle Weinbauer nicht verhindern können.
Nee, der hätte den Hagel nicht verhindert. Ne? Aber ich habe dann, wir sind davon ausgegangen, dass wir genau nichts ernten. Und dann habe ich meinen Kollegen Georg Meissner angerufen, der damals bei Birklin Wolf war für die Umstellung auf Biodünn. Und das habe ich mir immer angeguckt und habe gesagt, das ist aber ganz schön Hokuspokus, was ihr da macht. Aber hat mich interessiert, weil natürlich klar in der ganzen Feinweinwelt.
Also das Biodünn Hokuspokus,
so ja, meinst du das jetzt? Genau, okay, genau. Ja. Aber es hat mich trotzdem immer ein bisschen interessiert und gejuckt, weil wenn du dir anschaust, was für weltberühmte Weingüter, egal ob das jetzt Romane Conti, Le Flave, Zintumbrecht, Foradori, die waren alle damals schon biodünn. Also irgendwas musste es ja haben, sonst würden die das alles nicht machen. Und ja, mir war es aber ein bisschen zu sehr Voodoo. Und dann stand ich da vorm Nichts in 2006 und habe den Georg angerufen und habe gesagt, Georg, was jetzt probiere ich den ganzen Hokuspokus aus, wir ernten eh nichts, kann ja nichts verlieren. Und dann haben wir hinterher eine Drittel Sand im Keller gehabt. Und dann, ja, irgendwas von dem Hokuspokus hat jetzt da irgendwie funktioniert. Und da sind wir dran geblieben halt. Am Anfang natürlich ganz amateurhaft irgendwie. Und ich würde sagen, seit 2008 seriös, zertifizierbar mit einem Plan dahinter. Und seitdem werden wir jedes Jahr ein bisschen besser und versuchen es halt auch immer mehr zu verstehen, was zugegebenermaßen nicht immer so einfach ist, weil es schon, ja, da ist halt viel Esoterik dabei. Das kann man nicht anders sagen. Also die ganze Präparateherstellung, das sind im Prinzip ja esoterische Konzentrationsprozesse. Insofern kannst du auch nicht irgendwie biodynamische Präparate anwenden und sagen, mit Esoterik habe ich nichts am Hut. Also Leute, die das behaupten, die haben nicht verstanden, was sie tun. Oder biodyn ist halt eine Marketingfloskel, das gibt es natürlich.
Aber erklär mal noch genau, was heißt ein esoterisches Präparat? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich kann euch dann, wenn ihr gerne lacht, kann ich euch da so eine Wissenschaftssendung empfehlen von die Woche. MyThinkX, die hat sich jetzt die Woche richtig schön lustig gemacht über biodynamische Landwirtschaft.
Echt?
Ja, also im Prinzip, was wir machen, ist zum Beispiel ein Präparat, das Hornmistpräparat, das die Bodenfruchtbarkeit anregt und die Pflanze dazu bringt, sich intensiver mit dem Boden zu verbinden. Das fördert die Durchwurzelung. Das ist im Prinzip ein Kuhmist, den wir in den Kuhhorn füllen, das Kuhhorn über Winter vergraben und im Frühjahr wieder rausholen. Und dann nehmen wir ungefähr so viel wie eine Faust passt, verrühren das in Wasser eine Stunde lang und bringen das dann auf einen Hektar Fläche aus, auf den Boden.
Also sozusagen konzentriert vergraben und dann rausholen und dann mit Wasser verdünnen und genau. Dann auf eine größere Fläche aufbringen.
Genau, genau. Also eine sehr kleine Stoffmenge auch. Und so gibt es da halt nicht nur das Hornmistpräparat, wobei man natürlich, man könnte das jetzt stundenlang auch ausführen, um was es da genau geht, dass da im Prinzip ja die Kuh nicht alle Kräfte aus der Nahrung braucht, die futtert ja den ganzen Standort in sich rein. Soll ich das mal ausführen? Wollte?
Ja, bitte, doch.
Wir hatten ja schon den Biodynamie-Workshop Nummer 1 mit Gut Ogau. Das war aber sehr schnell aus, nachdem Harris erklärt hat, dass er sein Afro früher immer nach Mondphasen geschnitten hat. Und das war halt wirklich so ein leichtes Einsteiger-Seminar. Und heute haben wir dich da und eigentlich hätte ich schon vor, dass wir halt natürlich über das Weingut Olinstall reden, aber auch über Biodynamie. Weil du machst
dann schenk mir einen Schluck Wein an.
Du machst...
Ich finde es super interessant.
Du machst ja auch Vorträge drüber. Also wir haben dich als richtige Person hier heute geladen, um darüber zu reden.
Gibt schon ein Glas, okay. Willi?
Ja, sicher, mein Freund.
Also wir reden in der Biodynamie über verschiedene Science-Ebenen. Ne? Wir fangen ganz normal an, jetzt jeder Stoff auf der Erde hat irgendwie, jeder Stein hat einen physischen Leib. Ne?
Ja.
Wenn dann da Leben einzieht, also Stoffwechsel, ja, dann reden wir vom Ätherleib, da sind wir schon im Pflanzenreich angelangt. Ja. Oder wenn halt ein höheres Lebewesen einfach nur schläft und irgendwie kein Seelenleben aktiv ist gerade, dann sprechen wir vom Ätherischen. Die nächste Stufe ist dann, wo du dann irgendwie im Prinzip schon zum Tier kommst, ist das Astralische. Ja. Also da ist die Seele im Spiel und die Seele ist nicht mehr unbedingt nur auf den physischen Leib beschränkt. Ne? Ich weiß nicht, ob der das vorhin gemerkt hat. Ich habe den Raum da hinten betreten, ihr habt mich nicht gesehen, aber es war völlig anders. Habt ihr das gemerkt?
Ja, ein bisschen, ja? Schon.
Die Aura, ja, und das ist ja nicht nur bei mir so, sondern auch bei ganz anderen Menschen.
Ich habe mich beobachtet gefühlt.
Genau, obwohl du mich gar nicht gesehen hast. Ich war eigentlich noch gar nicht da. Ne? So, und das Höchste, was wir praktisch da in den Naturreichen haben, ist ja, wir Menschen sind die einzigen Lebewesen, bilden wir uns zumindest ein, die eine richtige Ich-Organisation haben. So. Und dann kannst du beim Seelenleben noch ein bisschen unterscheiden, dass Herdentiere, wie zum Beispiel die Kühe, die haben im Prinzip mehr oder minder nur eine Gruppenseele. Ja? Und dann gibt es aber auch Tiere, die haben mehr Individualseelen und kratzen schon so ein bisschen an der Ich-Organisation. Jetzt frisst die Kuh den ganzen Standort, den sie so beweidet, einfach mal so in sich hinein. Und alle Lebewesen müssen ja aus dem, was sie zu sich nehmen, sag ich mal, ihren physischen Leib aufbauen und erhalten, müssen ihren Stoffwechsel aufbauen und erhalten, müssen ihr Seelenleben aufbauen und erhalten. Und wir Menschen entziehen von diesen Kräften der Nahrung am allermeisten, weil wir unsere Ich-Organisation aufbauen und erhalten müssen.
Was heißt Ich-Organisation? So ganz
und das
grob.
Ist das, was uns vom Tier unterscheidet.
Dass wir,
ja,
so
dass wir wirklich uns, da, genau, dieses Ich-Bewusstsein, ja, dass wir wirkliche Individuen sind, dass wir uns von unseren Instinkten emanzipieren können, dass wir das wirkliche Denken haben. Ja?
Ja.
So, das müssen wir irgendwie, irgendwo müssen wir das her ernähren. Und das unterscheidet uns von den Tieren. Und die Kuh frisst alles in sich rein, zieht raus, was sie braucht für den Aufbau von ihrer Physis, von ihrem Ätherleib, von ihrer Gruppenseele. Aber alles, was eigentlich die Nahrung, die sie aufnimmt, zur Verfügung stellt für den Aufbau des Ich-Organisationsapparates, das bleibt da drin. Genau, das ist noch im Mist. Ne? Also ist praktisch die Ich-Anlage des Standortes in dem Mist drin.
Oha,
also so, das konzentrieren wir in diesem Kuhhorn, das nutzen wir als Konzentrationsorgan, vergraben das über Winter, weil sich im Winter ja die ganzen Lebenskräfte zurück in den Boden ziehen, alle Pflanzen übergeben ihre Blätter dem Boden und so weiter. Und da wird das alles verarbeitet, da ist das ganze Naturleben im Boden. Und in dieser Zeit geben wir die Hörner in den Boden und die bleiben so lange im Boden, wie die Nächte länger sind als die Tage. Und wenn die Tage länger werden wie die Nächte, das merken wir ganz massiv, weil da machen wir eine Party, wir Menschen. Also wir sind ja total in diesem Sonnenrhythmus organisiert.
Was machen wir da?
Eine Party Ostern heißt es.
Ach so.
Da feiern wir, dass die Tage wieder länger werden als die Nächte. Ne? Also wir leben ja in diesem Sonnenrhythmus. Ne? Ist ja genau das Gleiche. Wenn die Tage immer kürzer werden, ja, machen wir, weil wir das nicht ertragen können, jede Woche, wenn es noch kürzer wird, ein Licht mehr an. Wenn die Tage am kürzesten sind, machen wir einen ganzen Baum voll Lichter an.
Stimmt, ja.
So, das ist dieser Rhythmus, ne? Und dann guck dir an, warum machen wir Silvesterfeuerwerk? Was ist das? Was ist das? Was sind die Tage? Das machen wir in der Mitte dieser Grautage, ja? Also zwischen Weihnachten und Dreikönig sind ja die Tage, wo Sonnen- und Mondjahr getrennt werden, ja? Der Mond hat ja immer einen 28-Tage-Zyklus und wenn der da 12-mal durch ist, ja, dann ist Weihnachten. Und die Sonne braucht halt 365 Tage, um einmal außen rum zu gehen. Ja. Und in dieser Zeit, ja, sind die, hat man früher gesagt, sind die Naturgewalten außer Kraft gesetzt. Ja. Und da haben die Geister ganz andere Möglichkeiten, da sich breit zu machen. Und deshalb machen wir das Silvesterfeuerwerk, um dann in dieser Zeit, ja, wo die Naturgewalten aussetzen, die bösen Geister zu vertreiben.
Ah, nice.
Ja? Und da sollte man jetzt auch nicht irgendwie seine Felder beackern und so. Ne? Und überhaupt sollte man auch die Reben nicht schneiden, solange die Tage noch kürzer werden und sich alles zurückzieht. Deshalb fangen wir das immer erst, wir stehen auf Traditionen und leben ja dann auch in diesem christlichen Kulturkreis und deshalb fangen wir das immer traditionell zu Dreikönig an. In Rheinland-Pfalz ist da kein Feiertag. Die Schwaben müssen einen Tag später anfangen.
Ja, stimmt, genau. Ein Feiertag mehr.
War krass interessant, aber.
Hat dich das sehr beeinflusst als Mensch, als du angefangen hast, biodynamisch zu denken und zu arbeiten, ist das dann natürlich, geht das wahrscheinlich auch weiter in dein Denken oder in deine ganze Handlungsweise?
Also man kann natürlich, das Schlimme ist ja, dass Biodynamie auch funktioniert, wenn man es nicht versteht. Aber wenn man es versucht zu verstehen, dann verändert man sich natürlich massiv auch als Mensch, klar.
Das ist jetzt ein harter Punkt, weil somit sagst du ja, dass alle Biodynamiker das nicht komplett verändern, sondern
die Freiheit zu versuchen, es zu verstehen und dich mit der geistigen Grundlage auseinanderzusetzen. Du kannst es auch lassen und trotzdem biodynamisch arbeiten. Es hilft natürlich, wenn du jetzt das, was ich eben erzählt habe, mit der Ich-Anlage verstanden hast, dann kommst du natürlich zu der Conclusion, dass du jetzt nicht irgendwie im Burgund deine Präparate kaufen kannst, weil dann bringst du die Ich-Anlage vom Burgund auf deine Fläche aus. Ja? Du brauchst deine eigenen Präparate aus deiner Region, aus deiner landwirtschaftlichen Individualität heraus soll das alles entstehen. Und deshalb ist es natürlich erstrebenswert, wenn man es gut machen will, dass man möglichst alles, was man im Betrieb braucht, selber herstellt. Und das ist ja im Prinzip das Ideal auch einer biodynamischen Landwirtschaft, ist ein geschlossener Kreislauf, eine landwirtschaftliche Individualität, die aus sich selbst herauslebt, dass man Kreisläufe baut, das war ja ganz früher auch so, da hat ein vernünftiger Landwirtschaftsbetrieb, hat als zentrales Element eine Tierherde gehabt und um die Tierherde zu ernähren, brauchst du so und so viel Fläche für Futterbau. So, und die Tierherde scheidet dann so und so viel Mist aus und mit dem Mist kannst du so und so viel Hektar andere Früchte wieder ernähren? Seien es Sonderkulturen wie Wein, seien es Äcker, Hackfrüchte, Kartoffeln, was auch immer. So, und wenn du da deinen Weizen geerntet hast, dann stellst du ein paar Sack auf die Seite und hast dein Saatgut für nächstes Jahr. Du brauchst keinen Input von außen, hast jedes Jahr hochwertige Lebensmittel. Du musst natürlich gucken, dass in deiner Fruchtfolge dann irgendwie stickstoffsammelnde Pflanzen, Leguminosen, also Erbsen, Wicken, Bohnen und so weiter einpflegst, dass das nicht nährstoffmäßig verarmt. Und dann ist es ein Perpetuum mobile, eine eierlegende Wollmilchsau, so ein Landwirtschaftsbetrieb. Und das hat ja erst aufgehört, als der Kunstdünger erfunden wurde. Und der Kunstdünger wurde nie für die Landwirtschaft erfunden, ja? Sondern das Thomashosphat war ein Abfallprodukt aus der Stahlverhüttung und der mineralische Stickstoffdünger, Haber-Bosch-Verfahren, wurde für die Wehrmacht entwickelt. Ja? Weil du ja Salpetersäure brauchst, um Schießpulver und Sprengstoff herzustellen. Und im Ersten Weltkrieg haben die Alliierten praktisch die See dicht gemacht. Traditionell gab es Chili-Salpeter, ist ein geflügeltes Wort, ne? Kam der Salpeter aus Chile. So, und dann kam das nicht mehr. Und dann haben die Deutschen ein Problem gehabt. Und dann haben sie ihren besten Ingenieure beauftragt, das synthetisch herzustellen. Danach, Krieg trotzdem verloren. Friedensverträge von Versailles sagen, ihr stellt überhaupt gar keine Rüstungsgüter mehr her. Was machen wir jetzt mit den ganzen Stickstofffabriken? Ja? Vorher hat man zum Teil in den Landwirtschaftsbetrieben den Mist beschlagnahmt, um daraus Salpeter zu holen.
Echt?
So, und dann gehen natürlich die Kreisläufe kaputt, wenn da der Mist rausgezogen wird, die Böden verarmen. Und dann kommt noch der synthetische Stickstoff dazu, der dazu führt, der zwar hohe Erträge macht, aber total mastige Pflanzen, die werden anfällig für Pilzkrankheiten. Und so kam dann der Pflanzenschutz als nächstes, den man dann gebraucht hat. Und die Böden sind noch weiter degeneriert, weil der synthetische Stickstoff dazu führt, dass der Humus noch mehr abgebaut wird. So, und in dieser Situation ist biodynamische Landwirtschaft als Gegenpol dazu entstanden.
Das heißt, wenn man einmal diesen Kreislauf unterbrochen hat, dann fällt er sozusagen halt in sich zusammen. Man braucht dann noch das Pflanzenschutzmittel, um wieder die schwächeren Pflanzen auszugleichen.
Natürlich, wenn die mastig wachsen, ist das Gewebe praktisch wie ein Schwamm und da können die Pilze wunderbar rein. Und dann musst du halt, wenn du das so mastig wachsen lassen willst, um hohe Erträge zu haben, weil natürlich hohe Erträge auch mehr Benefit bringen, dann musst du halt aber auch die Pflanzen schützen vor den Pilzkrankheiten mit Spritzmitteln.
Ja. Kommt man eigentlich irgendwann zu so einem Thema, dass man, wenn man jetzt als junger, ambitionierter Weinmacher anfängt und sich das Ziel aufnimmt, den besten Riesling zu machen oder super Rieslinge, und dann kommt man in das Biodynamische und man kommt eigentlich drauf, dass andere Sachen oder dass dieser Kreislauf vielleicht wichtiger jetzt ist, als den besten Riesling zu machen, beziehungsweise was ist überhaupt der beste Riesling oder sonst irgendwas?
Das ist ja eine völlig alberne Frage, was ist der beste Riesling, weil die Geschmäcker sind ja völlig unterschiedlich. Man kann natürlich sagen, der oder der Journalist gibt Punkte und dann ist der, wo die meisten Punkte hat, der Beste. Das heißt aber nicht, dass er jedem am besten schmeckt. Ne? Für mich geht es auch manchmal gar nicht so sehr, als ich rieche auf den Wein und dann beurteile ich als erstes mal, tut der mir gut? Ja? Weil manchmal rieche ich auch rein und das triggert mich schon ganz oben im Kopf. Und dann weiß ich, wenn ich die Flasche leer trinke, dann habe ich am nächsten Tag Kopfweh. Und manchmal mache ich es trotzdem und dann ist es natürlich auch so. Ja. Natürlich ist es dann irgendwann sehr... Irgendwann willst du nicht mehr den Besten machen, sondern den Authentischsten. Mhm. Und da ist ja... Ich meine, wir reden immer über Terroir und dass es danach schmecken soll, wo es herkommt. Und wenn es dir gelingt, ne, eine landwirtschaftliche Individualität zu kreieren, die trotzdem praktisch spezialisiert ist auf Weinbau, die ohne Input von außen funktioniert, dann kannst du ja nur noch danach schmecken, wo es herkommt. Und alles, was du zugibst, verändert natürlich das Ergebnis. Ja. Das heißt, im Weinberg natürlich hat ein Buntsandsteinboden eine andere mineralische Zusammensetzung als ein Kalkboden oder ein Basaltboden oder ein Schieferboden. Das ist völlig klar. Wenn wir aber in die Lehrbücher gucken, dann heißt es, die Rebe braucht so viel Kali, so viel Magnesium, so viel Phosphor und so weiter und so fort. Also gehen wir klassischerweise geht man halt mit dem Düngersack hin, guckt, dass von allem genug da ist. Dann sind aber die Lehrbücher auch in den 70er Jahren geschrieben worden, wo es irgendwie Usus war, dass man 15 Tonnen vom Hektar erntet. Ja, und dann hast du so eine Bodenanalyse. Und dann willst du aber einen Premium-Wein machen, reduzierst es auf 6 Tonnen pro Hektar und dann werden die Reben nie reif, weil die nicht aufhören zu wachsen, weil die nicht wissen, wohin mit ihrer Energie zum Beispiel. Ja. Und da gehen wir halt den anderen Weg und versuchen halt wirklich da möglichst nah am Kreislauf zu bleiben. Funktioniert mit der Rebe als Sonderkultur natürlich nicht, weil die Rebe eine total degenerierte Kulturpflanze ist. Die kann sich ja nicht weiterentwickeln. Es gibt ja keine Evolution dadurch, dass die Rebe genetisch nicht stabil ist. würde, wenn wir jetzt Evolution zulassen. Das heißt, wir sehen einfach den Samen aus, der sich dann durch Neukombination von Erbgut gebildet hat. Dann könnte es Evolution geben, Anpassung an Schaderreger, an klimatische Veränderungen und so weiter, aber dann haben wir die Sorte nicht mehr. Dann wissen wir überhaupt nicht, ob das, was aus dem Samen wächst, überhaupt Trauben trägt, ob es noch eine zwittrige Pflanze ist oder ob es nur eine männliche ist oder nur eine weibliche oder ob die Trauben rot oder weiß oder mittel sind oder ob sie so sauer sind, dass völlig untrinkbar ist, ob sie überhaupt genug Zucker bilden, dass es hinterher auch batscht, weil sonst, also wenn der Wein keinen Alkohol hat, dann trinkt man ihn ja nicht mehr. Ne? Das ist ja schon,
der Rausch ist schon... Ja, aber ein bisschen, ich würde mir oft freuen tatsächlich, auch wenn man das noch glaubt, um ein bisschen weniger, weil dann könnte ich mehr verschiedene Weine trinken und verkosten.
Ja.
Solange das noch immer 10 ist, ist es ja aber so okay. So ist das Limit immer zwischen 3 und 4 Flaschen, aber mach's mal was da. Dann.
Ja, oder trinkst du Kabi, da fallen da halt die Zähne aus irgendwann. Ne?
Ja,
zu viel Kabi, so krass ist.
Zu viel Kabi ist auch wieder, ja, und der Zucker, ne? Das ist nicht immer das Leibende.
Aber müsste man das nicht irgendwann mal sagen, okay, ich nehme jetzt 1 Hektar und da machen wir das mit dem, wir gucken einfach, wie es sich entwickelt, um so auf so ein Next Step zu kommen?
Haben schon viele Kollegen gemacht und Lehrgeld bezahlt und man muss ja nicht, also zum Glück gibt es ja auch einen gewissen Austausch unter Kollegen, man muss nicht das, was bei den anderen 5-mal nicht geklappt hat, muss man nicht selber auch noch probieren.
Klar. Ne?
Das ist,
aber es gab
es wird schon. Ja, es wird ja gezielt auch gemacht in Rebenzüchtung, aber im Weinbau ist halt die Rebenzüchtung in spezialisierten Betrieben, meistens an Forschungsinstituten und nicht mehr. Also die Züchtung ist so komplex, dass es nicht von den normalen Bauern gemacht wird. Mhm. Wie ist es teilweise im Getreide oder Gemüse? Gibt es Bauern, die befassen sich mit Züchtung und entwickeln eigene Sorten. Das ist da nicht ganz so komplex wie beim Wein. Weil beim Wein hast du ja eine Dauerkultur. Du hast ja dann den Samen, den säst du aus und dann brauchst du ja 2-3 Jahre, bis überhaupt erstmal die erste Traube dranhängt, ist noch nicht repräsentativ. Das heißt, du musst mal gucken, dass die Rebe 5-6 Jahre alt wird, dass du dann erstmals anfangen kannst, Minimengen im Versuch auszubauen und schauen, wie der Wein wird. Ne? Ja. Und das ist ja, also es geht heute deutlich schneller, aber früher hat man gesagt, um eine neue Sorte zu entwickeln, das braucht ein Menschenleben. Da brauchst du 50 Arbeitsjahre, bis die dann hinterher am Markt released wird, sozusagen.
Wir trinken jetzt Auxerrois 2020. Basalt?
Ja. Auxerrois ist so ein bisschen eine Spezialität von uns. Mhm. Und Auxerrois ist eigentlich in der Burgundergruppe, die ist ein genetisches Geschwister zum Chardonnay, aber ist deutlich früher reif und hat dadurch ganz, ganz milde Säure. Steht oft, wenn er an warmen Standorten steht, wird er eigentlich nur wegen der Säure geerntet irgendwann, egal ob er reif ist oder nicht. Und wir liegen ja im Prinzip 200 Meter höher als der Rest der Region in so einer Insellage und dadurch reift das alles sehr spät. Und sehr langsam. Und da können wir den Auxerrois auch voll ausreifen lassen. Der steht bei uns da oben auf Basalt, deshalb steht es auch auf der Flasche.
Curly, Wein, das Wörterbuch. Basalt. Basalt entsteht aus geschmolzenem Erdmantel, der zunächst dünnflüssig ist und dann zu Basaltlava erkaltet. Das harte, langsam verwitternde Gestein bildet Böden, die starken Einfluss auf die Weine haben können. Typische Vulkanweine haben Dichte und Kraft, sind dabei trotzdem leicht und frisch. Hinzu kommen 2 sehr angesagte Begriffe im aktuellen Weintalk. Okay. Salzigkeit und Mineralität. Oha. Über Mineralität haben wir schon geredet und ja, Wein kann salzig sein. Achtet mal drauf. Mach ich auch.
Und da Auxerrois so wenig Säure hat, arbeiten wir da gern mit ein bisschen mehr Gerbstoff, dass er hinten raus nicht so abfällt und so kurz ist. Sprich, da ist jetzt 1/3 in gebrauchten Holzfässern ausgebaut und 2/3 im Stahl. Und in dem Stahltank haben wir 1/3 ganze Trauben reingeschmissen, haben die mit den Füßen eingetreten und dann erst den Most dazugegeben. Und die Trauben waren da 3/4 Jahr ungefähr drin. Dann raus, abgepresst, Presswein wieder dazu und dann kurz vorm Füllen alles einmal abgezogen, das Holz mit dem Stahlteil vermehlt, ganz klein bisschen Schwefel und gefüllt.
Was heißt mehr Gerbstoffe? Sorry.
Gerbstoffe ist ja das, was du beim Rotwein kennst, ne? Ja. Der ja klassischerweise komplett auf den Schalen vergoren wird. Ne? Und dadurch hat er diesen Gerbstoff, das ist das, was die Zunge so belegt und so ein bisschen pelzig macht. Ne? Das ist jetzt weit weg davon, dass es jetzt komplett maisch vergoren wäre wie ein Rotwein, aber wir haben ungefähr, lass es dann auf dem Gesamtmenge 20-25% von den Trauben vergären wir mit. Um, wie beim Rotwein, aus den Schalen und in dem Fall auch aus den Stängeln Gerbstoff zu extrahieren.
Und die tretet ihr Real Talk mit den Füßen noch ein?
Ja, ich mache das nicht selber, weil wir wollen das schonend machen und ich bin zu schwer, aber wir haben meistens ein paar leichtere Praktikantinnen im Herbst da und die dürfen das dann machen.
Krass.
Ich finde den Wein unglaublich balanciert. Der hat so einen gewissen Druck, ist aber irgendwie nicht zu schwer, der hat eine Filigranität. Die Säure ist jetzt nicht irgendwie drüber oder...
Die Säure hat er eigentlich viel, deshalb der Gerbstoff hinten raus, der gibt eine schöne Griffigkeit.
Das stimmt, genau.
Macht das schon Spaß. Ne?
Am Anfang kommt da schon viel Säure, aber fängt das irgendwie so gut auf?
Ist nicht filtriert, aber es ist...
Wie viel Auxerrois gibt es in der Pfalz?
Kann ich ja gar nicht sagen, weil also früher... Es haben ganz viele Erzeuger Auxerrois im Bestand, ohne dass er irgendwo auf der Flasche auftaucht. Ja? Weil er früher, keine Ahnung,
in den Wein zum Stiften. Ne?
Klassischer Verschnittwein halt auch. Ne? Im Elsass findest du auch immer nur in den Jahren Auxerrois, wo es richtig gut reif wird. Früher war dann in den schlechten Jahren gab es nirgends Auxerrois, weil das alles schon im Riesling drin war. Ne, um die Säure ein bisschen runterzuziehen.
Mhm. Bei der Jungen Pfalz stand auch ein Auxerrois bei uns auf dem Tisch.
Das hat man gehabt auch, ja. Als kleinen Aperitivo. Ja. Das stimmt tatsächlich. Erst, wie ist das mit Biodynamie? Man hört ja immer wieder, also es gibt ja diverse PR-Agenturen, die raten den Weingütern heutzutage immer als erstes auf Biodyn umzustellen, um dann ein bisschen mehr zu verkaufen oder schneller zu verkaufen. So, wie ist das? Ich finde das heute schon irgendwie ein krasses Thema, dass irgendwie, egal mit wem du redest, jeder erklärt sich als biodynamisch, aber die wenigsten sind's.
Ja, es wäre ja dann die Aufgabe des Sommeliers oder Journalisten oder was, als erstmal das ein paar kritische Fragen zu stellen. Dann weiß das ziemlich schnell. Da musst du einfach mal fragen, wie sie so ihre Präparate herstellen und so weiter. Und da gibt es ja, ich sag mal, das in den Kuhhörnern, das ist ja noch relativ harmlos. Die Kompostpräparate sind ja dann richtig harter Tobak nochmal, wo dann, keine Ahnung, Schafgarbeblüten in eine Hirschblase kommen und Kamille in den Darm und so weiter. Und wenn sie da, normal weißt du, wenn du ein bisschen Übung hast, weißt nach zwei Sätzen, ob einer biodynamisch arbeitet oder nicht.
Aber es ist
natürlich in aller Munde. Es gibt halt sehr viele sehr berühmte, anerkannte Qualitätsführer, die so arbeiten. Und deshalb wird es empfohlen. Ich mache selbst in meiner üppigen Freizeit ja ein bisschen Beratung, auch als Freelancer für Demeter Umstellungsberatungen. Und ich mache da vielleicht, ich weiß gar nicht immer, ob das im Sinne des Verbands ist, was ich da mache. Aber wir haben eigentlich in der Richtlinie stehen, dass du innerhalb der ersten zwei Jahre an einem Einführungskurs in die biodynamische Landwirtschaft teilnehmen musst. Und ich sage immer zu den Leuten, weil du kannst in so einer halbtägigen Beratung, wo du zur Umstellungsberatung in den Betrieb geschickt wirst, kannst du eigentlich nur gucken, wie ist der Betrieb aufgestellt, was haben die und was müssen sie wie verändern, damit sie hinterher richtlinienkonform arbeiten. Und dann ist der halbe Tag rum. Du kannst nicht anfangen, mit denen ins Detail zu gehen und die geistige Grundlage zu vermitteln. Und ich sage immer zu denen, du mach erst diesen Kurs, geht 3-4 Tage, irgendwie kannst du in Bad Vilbel am Dottenfelder Hof zum Beispiel machen. Und wenn du danach denkst, das ist geil, dann kommst du zu dem Meter. Und dann kriegst du auch den Kurs noch anerkannt als Einführungskurs, dass du innerhalb der ersten zwei Jahre gemacht hast. Aber wenn du damit nichts anfangen kannst und denkst, das ist nur Voodoo, dann bist du vielleicht da falsch. Und dann frage ich sie auch immer noch, also wenn die jetzt so ganz normalen, ich sag mal, fruchtig leckeren Wein machen, bist du zufrieden mit deinem Wein? Willst du, dass der sich verändert? Weil wenn du halt, wenn du die ganze Zeit, sag mal, schön vorgeklärt hast, mit Reinzuchthefe kühl vergoren hast und so weiter und so fort, und dann darfst du auf einmal keine Enzyme mehr nehmen, keine Reinzuchthefe mehr nehmen, kein Diammoniumphosphat mehr nehmen und das ist alles in 98% von normalen deutschen Wein eingesetzt. Ja. Das darfst du alles nicht mehr nehmen. Das heißt, dein Weinstil wird sich massiv verändern. Und wenn du das nicht willst, dann ist das der falsche Weg für dich. Ja. Dann mach besser einfach ein seriöses EU-Bio. Ja. Und dann kannst du deinen Weinstil so beibehalten irgendwie. Und wenn du denkst, dass es dich landwirtschaftlich weiterbringt, ja, dann kannst du natürlich ja auch ohne Biodyn-Zertifizierung an Mist, an Kiesel und Kompostpräparate einsetzen, ist ja kein Thema.
Also ist der Step von normalem EU-Bio, wie du sagst, so biodünn, ist schon nochmal eine Latte drauf an Aufwand und an Einstellung, die man da haben muss.
Die man haben sollte, denke ich immer. Ja. Und dann kommt es halt natürlich auch drauf an, ob du das zertifiziert machen willst oder nicht.
Was heißt das, was ist da der Unterschied?
Zertifiziert heißt, du gehst halt zu einem Anbauverband und lässt dich zertifizieren. Und damit musst du nicht natürlich den Richtlinien, die der Verband hat, unterwerfen. Ich kenne jetzt nur, weil wir selbst bei Demeter sind, kenne ich dann nur die Richtlinien im Detail. Glaub, das heißt, die ganzen Sachen, die du im Keller nicht mehr machen darfst, biodynamisch ist in Amerika ist es geschützt, wenn du in Amerika biodünn draufschreibst und da hat Demeter die Wattmarke sich schützen lassen und dann wird das richtig teuer. In Deutschland ist es nicht geschützt, darf jeder behaupten, er macht
echt
biodynamisch.
Ja. War das nicht ich glaube in Österreich war das auch mal geschützt, hat dann nur Respekt das Ganze irgendwie aufgebrochen damals, als das ein bisschen bekannter und berühmter wurde, aber ich bilde mir ein, da darfst du dich nicht biodynamisch nennen, wenn du nicht, also jetzt auch bei Respekt bist, aber früher, glaube ich, war Demeter, ich glaube, das war geschützt.
Ja, weil du gerade von Demeter-Richtlinien geredet hast, deshalb dachte ich, in Deutschland wäre das auch geschützt.
Ja, die Demeter-Richtlinie ist ja auch, ich sag mal, das sind ja, erstens ist ja, was geschützt ist und wie, muss ja für jeden Markt getrennt machen und die Demeter-Richtlinie ist ja nicht, leider nicht weltweit einheitlich. Also wir haben so eine Dachrichtlinie über Demeter international und die einzelnen Länder dürfen immer strenger gehen, aber nicht weniger streng. Und das führt zu einem ziemlichen Tohuwabohu in vielen Bereichen. Also wir haben jetzt gerade bei Demeter eine Gruppe gegründet, die versucht da ein bisschen eine Lösung zu finden, weil wir zahlen unterschiedlich viel Beiträge, aber verkaufen ja in die gleichen Märkte. Wir dürfen es unterschiedlich ausloben auf dem Etikett. Es gibt Länder, in denen darfst du dieses Blumensymbol verwenden. Das dürfen wir in Deutschland zum Beispiel nicht. Und und lauter so Sachen. Und dann werden eine Online-Konferenz mit so einer Weinbaugruppe am Goetheanum. Also das Goetheanum ist in Dornach in der Schweiz. Das ist praktisch das Epizentrum der biodynamischen Bewegung. Und da gibt es eine Weinbaugruppe, die sich online trifft. Und dann sagt der neuseeländische Kollege sagt, ja, wir haben Riesenprobleme. Also wir haben keine extra Weinrichtlinie in Neuseeland. Das heißt, das läuft über Demeter International. Und das sind 25 Bögen, was du da ausfüllen musst. Könnt ihr uns nicht einfach von euch als Europa die Weinrichtlinie schicken und wir arbeiten danach? Da habe ich gelacht. Da habe ich gesagt, was willst du? Willst du gerne eine, wo Reinzuchthilfe verboten ist oder im Notfall mal erlaubt? Willst du gerne mit der Maschine ernten dürfen oder nicht und so? Und wir haben ja auch alles, ne? Weil es so uneinheitlich ist. Und ich finde halt, die Leute vertrauen sehr viel in das Markenzeichen Demeter. Ist die anerkannteste Biomarke, die es gibt. Und dann sollten auch die Richtlinien da ein bisschen einheitlicher sein. Und da engagiere ich mich ein bisschen in meiner Freizeit.
Aber wie ist das so? Wie viele Leute trauen sich dann wirklich so biodynamisch draufzuschreiben, obwohl sie es nicht machen? Sind das wirklich viele? Muss man da wirklich so davon ausgehen, dass dann Leute auch das gar nicht machen? Oder wie kann man das so sagen?
Also das will ich gar nicht beurteilen. Es hat aber nicht in allen Betrieben die gleiche Bedeutung. Also ich habe mich mal mit einem Kollegen unterhalten in einem Jahr, wo es wirklich viel geregnet hat und wenig Sonne geschienen hat. Und wir haben die andere Seite der Medaille vom Hornmistpräparat, das ich eben beschrieben habe, ist das Hornkieselpräparat. Das wird aus Bergkristall hergestellt und bringt die Pflanze auch dazu, effizienter mit dem Sonnenlicht umzugehen. Und wenn die Sonne halt nicht scheint, dann ist es sinnvoll, das oft einzusetzen. Da habe ich einen Kollegen gefragt aus einem großen Betrieb, die auch gesagt haben, sie machen jetzt biodünn. Da habe ich gesagt, oh, ich habe 4-5 Mal Hornkiesel gespritzt, das Jahr, wie oft hätten ihr gespritzt? Da habe ich gesagt, was? Man hat Zeit gehabt für die Fats das Jahr. Ja? Aber, ja, aber gleichzeitig rennt die Marketingabteilung draußen rum und erzählt, wir machen biodünn. Und ich sage mal, wir haben in der Sonderkultur Weinbau haben wir ja nicht so viele Sachen. Also in der Landwirtschaft gibt es ja ganz viele, da kannst du über Tierhaltung und so weiter, grenzt dich biodünn nochmal ab, ja, über diese Kreislaufwirtschaft und so weiter und so fort. Aber das haben wir ja alles im Weinbau nicht. Wir sind ja meistens Betriebe, die nur Reben haben. Das heißt, das Einzige, was uns von normalen Biobetrieben unterscheidet, ist die härteste Nummer an biodünn, diese esoterische Präparatenummer. Und wenn ich das dann nicht mache und ich muss eigentlich nur, also egal welcher Verband es ist, musst du halt jedes Präparat, das es gibt, also die zwei Feldspritzpräparate und die ganzen Kompostpräparate, einmal im Jahr auf jede Fläche bringen. Und wenn ich das halt nicht auf die Reihe kriege und trotzdem von Biodünn spreche, das ist armselig, aber du kannst keinen verbieten, du kannst auch nicht wirklich kontrollieren und ja, ich lächle das halt weg. Was soll ich da tun? Ich bin ja nicht die Biodünn-Polizei.
Wenn du dich dafür entscheidest, das zu machen, dann lässt du dich auch zertifizieren, weil sonst hast du ja keinen positiven Sinn draus, weil das bringt ja, prinzipiell bringt es ja im Verkauf auch was, meistens, wenn die Meta draufsteht. Ne? Oder dir selber bringen.
Ich glaube jetzt, leider ist der Effekt nicht so groß. Der Effekt, dass du vielleicht sagst, Biodünn ist größer, wie wenn du Demeter draufschreibst. Demeter ist leider im Weinbereich noch nicht so eine starke Marke. Die Marke ist das Weingut. Ja. Im Lebensmittelbereich ist das anders. Da kennen die Leute oft den Erzeuger nicht, aber kaufen bewusst das Demeter-Produkt. Ja. Wir wissen nicht, wie der Bauer heißt, der das produziert hat. Aber im Weinbereich ist immer noch das Weingut die Marke.
Aber regt dich das dann nicht krass auf, wenn du dich selber so dafür einsetzt und auch dich damit so intensiv beschäftigst und dann jemand rumrennt, der das Gleiche behauptet zu machen, aber nicht macht? Sich wirklich pervers aufregen, muss ich sagen.
Ja, das ist tagesformabhängig.
Okay.
Aber lass uns doch über was Angenehmes reden. Ja.
wo holt ihr denn, wenn ihr keine Kühe habt? Du meintest ja, ihr habt ja nicht dieses Perpetuum mobile, weil ihr nur Weinbau betreibt, dann kriegt ihr den Kuhmist einfach von einem befreundeten Bauern aus
das
der Ecke.
Das war ja jetzt, wie sagt man, auch ein bisschen in die Richtung gesprochen, dass wir allgemein für den Weinbau. Ne?
Ja.
Wir haben natürlich einen besonderen Platz. Das heißt, wir haben direkt am Haus ein bisschen mehr als 5 Hektar Weinberge, haben aber außenrum noch 4 Hektar Wiesen und Wald, das alles zum Weingut gehört. Und deshalb haben wir dann natürlich eine Kooperation, dass wir im Sommer die Wiesen beweiden mit Rindern von einem guten Freund und haben dann natürlich auch Zugriff auf Mist und auf Fleisch und auf alles, was so angenehm ist.
Die dann auch wirklich auf euren Wiesen sozusagen weiden.
Genau, und jetzt haben wir uns noch ein paar Hühner angeschafft, die da durch den Weinberg rennen jetzt noch eine Kooperation, dass wir über die Wintermonate im Prinzip die Weinberge mit Schafen beweiden. Und so haben wir im Prinzip dieses ganze tierische Element auch bei uns in den Betriebskreislauf integriert.
Oh gut. Ja. Was hat der liebe Willi denn da gerade eingeschenkt?
Ja, wir haben jetzt ganz entspannt angefangen und wir werden jetzt immer ein bisschen freakischer. Ich war ja immer... Also es gibt ja im Weinbau, ich habe vorhin ein bisschen über die Züchtungsfrage gesprochen und es gibt seit vielen Jahren ja auch trotzdem Neuzüchtungen und auch besonders nachhaltige, die den Pflanzenschutz nicht mehr in dem Maße brauchen, die sogenannten pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, kurz vorm Piwi.
Thema.
Und es ist ein spezielles Thema auch für Sommeliers und ich war immer der Meinung, da wird kein gescheiter Wein draus, aber diese Sorten sind halt vom Nachhaltigkeitsaspekt, dass man erstens die Pflanzenschutzmittel nicht rausbringt und dann dadurch natürlich auch, Pflanzenschutz brauchst du vor allem, wir haben es dieses Jahr gesehen in dem verregneten Sommer, wenn es viel regnet. Und dann musst du ständig spritzen, wenn es viel regnet. Das heißt, du fährst auch ständig über einen feuchten Boden drüber und machst dir den Boden kaputt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, vielleicht liegt es auch an der Herangehensweise, wie die ganzen Kollegen die Weine machen, dass mich das so langweilt und nicht abholt und vielleicht muss ich es einfach mal selber probieren. Und mit meinem Ansatz dann Wein draus machen. Und mein Freund Steffen Mugler aus Maikammer, der hat einen Weinberg, wo er Sauvignon Gris. Und das ist eine dieser Sorten, wo so ein bisschen auch eine dunklere Bärenhaut hat, ähnlich wie ein Grauburgunder. Deshalb kriegst du da, wenn du ein bisschen mit Maische-Kontakt arbeitest, auch richtig schön Farbe in Wein. Da habe ich gesagt, lass mal das machen, aber wir machen einen vernünftigen Naturwein draus. Machen einen Teil in der Amphore, einen Teil im Stahl, viele... ganze Trauben, beziehungsweise abgebärte Trauben, aber mit großem Maischeanteil, der auch lang drin bleibt und lass das ein bisschen unfiltriert und ungeschwefelt machen.
Curly, Wein, das Wörterbuch. Amphore. Der Ausbau in Tonamphoren ist die älteste bekannte Weinproduktionsmethode. Sie verbreitete sich vor ungefähr 5000 Jahren vom heutigen Georgien aus über die ganze Welt. Die ältesten in Georgien gefundenen Tonkrüge sind sogar 7000 Jahre alt. Immer mehr Winzer experimentieren wieder mit Amphoren und bauen neben Holzfässern, Edelstahl und Beton ihren Wein oder zumindest Teile davon im traditionellen Tongefäß aus. Oha!
Und dann ist er nicht kurz trocken durchgegoren, wir haben uns trotzdem getraut und jetzt ist er noch ein, sogar so ein bisschen fizzy noch geworden, ja, weil er noch so drei Gramm Zucker auf der Flasche vergoren hat. Und ich finde das eigentlich eine richtig geile Geschichte, weil das ein bisschen so dieses Erfrischende von der Kohlensäure, du hast den Gerbstoff, du hast eine gewisse Fruchtigkeit, aber ganz intensive Würze und ja, das ist so ein Gemeinschaftsprojekt, was ich mit dem Steffen da auf die Beine gestellt habe.
Seit wann gibt's das?
Das ist der erste Jahrgang.
Erster Jahrgang.
Sauvignon Gris.
Aber nur die Sorten? Oder gibt es da andere Weine?
Es gibt nur einen Wein. Ja. Den zweiten Jahrgang haben wir gerade gefüllt. Wow. Der wird nächstes Jahr im Frühjahr dann auf den Markt kommen.
Das ist krass.
Voll spritzig. Cool, oder? Ja, ich wollte heute anreden auf Piwi, weil ich denke mir, so wie es gerade in diesem Jahr jetzt war, also Jahrgang 2021, war ja Regen ohne Ende, so ein bisschen, und sehr wenig Sonne. Ich meine, der Perlodruck muss relativ groß gewesen sein, nehmen wir mal an.
Der war unbeschreiblich
groß. Der was? Nochmal?
Perro. Perro Nospora ist der falsche Mehltau.
Okay, Curlys Weinwörterbuch.
Ja, genau.
Was ist Dank. Das?
Sorry. Ja, ist eine Pilzkrankheit, die im Prinzip wirklich Nässe braucht. Und die sowohl auf die Blätter als auch die Trauben befallen kann.
Ach, Mehltau, das war von Katrin Otto auch erzählt.
Ja, es gibt aber echten Mehltau und falschen Mehltau.
Genau, ah, okay. Und Paranospora ist der falsche Mehltau. Ah, okay. Den echten Mehltau kennst du vielleicht von den Rosen auch auf den Blättern. Mhm. Ja, das ist der echte Mehltau. Und der falsche ist eigentlich eine Algenpflanze. Und der wird halt im ökologischen Weinbau, weil es leider keine Alternative gibt, mit Kupfer bekämpft. Und das ist ein bisschen ein sensibles Thema. Das ist auch die Universalkeule, die immer gerne gegen den ökologischen Weinbau
geschwungen wird. Genau, weil Kupfer nämlich nur ein Kontaktmittel ist und du die ganze Zeit bei jedem oder nach jedem Regen immer rausfahren musst. Und dann kommt halt jeder Konventionelle und sagt, Alter, ihr fahrt 500 Mal öfter.
Ja, dann sprüht man da Kupfer drauf.
Ja, weil Kupfer ist eins der wenigen und das einzige Kontaktmittel, was...
Das einzige, was uns im ökologischen Weinbau bleibt... Es gibt große Bestrebungen von den Ökoverbänden, dass die phosphorische Säure auch zugelassen wird, die auch völlig unbedenklich ist umweltmäßig, aber die halt auch in die Pflanze eindringt. Das sehe ich persönlich ein bisschen kritisch. Allgemein wird es aber positiv gesehen, weil das natürlich sich nicht abwäscht. Der ja. Nachteil ist natürlich, dass es Rückstände verursachen kann,
deshalb muss ne,
wenn du es zu lange spritzt.
Aber
am Schluss ist es halt so, dass du... In den letzten Jahren, die ja tendenziell immer trockener geworden sind, mit sehr geringen Kupfermengen, die auch umweltmäßig völlig unbedenklich sind, zurechtgekommen bist. Die hohen Kupfergehalte in den europäischen Weinbergsböden, die wir haben, kommen aus der Zeit, als man ganz konventionell noch Kupfer gespritzt hat, wo es noch gar keinen Ökoweinbau gab, weil da hat man nämlich mit einer Spritzung oft mehr ausgebracht, als wir heute im ganzen Jahr ausbringen. Du kannst, wenn du sensibel dran gehst und sehr gut auf die Niederschläge schaust, dann kannst du mit sehr geringen Mengen arbeiten. Je nach Region, da wo es viel regnet, brauchst du natürlich mehr, wie da wo es wenig regnet. Aber prinzipiell war es die letzten Jahre nie ein Problem, mit den 3 Kilo zurechtzukommen. Es gibt dann halt so Ausnahmejahre wie 2016 oder 2021, wo das ein Problem wird.
Und diese Piwis, ist das jetzt für die, ist das die Zukunft? Im biodynamischen Weinbau oder generell im Weinbau? Ich habe genau das gleiche Gespräch da gehabt mit der Steffi und mit dem Edi J.P. Eselberg. Und kannst du sagen, bist du jetzt also ich habe das Thema auch privat sehr häufig. Ich habe bis jetzt noch wirklich ganz wenig...
Du darfst jetzt auch sagen, wenn du das im Glas Kacke findest, aber ich kann hinter so einem Wein gut stehen. Das ist halt aber...
Ich finde es geil.
Das ist für mich ein Spaßwein. Und wenn es um seriösen... Terroirwein geht, das habe ich aus Piwis noch nicht gesehen.
Okay, cool.
Ja, dann das liegt vielleicht auch dran, dass uns die Erfahrung fehlt, dass auch die, wie sagt man, dass die Reben noch nicht alt genug sind, die es gibt, dass sie vielleicht auch immer nur auf einfache Standorte gepflanzt worden sind. Ja? Ich habe wie oft das Thema in irgendwelchen Wein-Nerd-Kreisen, dass die Leute sagen, ja, wenn du den Weißwein auf der Maische vergärst, also praktisch einen Orange-Wein machst irgendwie, dann überdeckst du doch durch den Ausbau völlig das Terroir.
So. Ja, sorry, das bespricht man jeden Tag, oder?
Ja, aber es ist ein völliger Humbug. Ja? Gibt es beim Spätburgunder im Burgund ja, kein Terroir? Ist alles auf der Maische vergoren?
Ja, schon, nein. Aber ich sage nur, es wird jeden Tag besprochen.
Ja, aber das einzige Problem, was wir haben, ist, dass jeder Winzer nur einen Kack-Orange-Wein macht. Dann macht er nur einen Orange-Wein und dann kannst du natürlich nicht Lage vergleichen. Du musst den gleichen Ausbau machen, genau. In verschiedenen Lagen. Das heißt, du musst die gleiche Weißweinsorte aus verschiedenen Top-Lagen, Maische vergären und die nebeneinander auf den Tisch stellen und dann daran lernen, was die Terroir-Dimension im Maische vergorenen Weißwein ist. Und wenn du das nicht vergleichst, schau in Regionen wie Nordostitalien, Slowenien, Collio da, wo dir alle Weißweine auf der Maische vergären. Natürlich schmeckst du Lagenunterschiede.
Jo, ja, aber warum, völlig normal. Aber warum vergären die Weißweine auf der Maische? Weil es meiner Meinung nach, weil es härter ist, zu wenig Säure da ist.
Ja, dann viel Alkohol, wenig Säure. Und ja, daher kommt es ja, dass man Weißwein auf der Maische vergärt, weil man, ich sag mal, wenn der nur Alkohol hat und gar keine Säure, dann will es keine Sau trinken. Ne? Aber über den Gerbstoff kriegst du wieder hinten raus eine schöne Griffigkeit, das integriert den Alkohol, weil der Wein komplexer wird. Ja. Und dann macht es wieder Spaß.
Aber brauche ich das bei Riesling in Deutschland?
Deutschland. Warte mal noch ein paar Jahre. Es wird ja immer wärmer. Und das Problem ist ja, sure, ja, ich weiß halt nicht, ob immer früher ernten die Lösung sein kann. Viele Kollegen machen das halt inzwischen. Aber du musst ja mal überlegen. Ja,
wenn es dann nur noch grün ist, ist es Arsch. Ja.
Wir hatten es vorhin vom Sonnenrhythmus. Die Rebe lebt ja ganz intensiv im Sonnenrhythmus. Und früher war das ja auch so. Wenn die Tage länger werden wie die Nächte, fangen die Knospen langsam an zu schwellen. Die Blüte war früher immer um den Sonnenhöchststand rum in der zweiten Junihälfte. Und die Erntereife, wenn die Nächte länger werden als die Tage in der zweiten Septemberhälfte. Wenn dann auch die ersten Nächte länger werden als die Tage, dann wird es auch mal nachts richtig kalt. Und über mehr als 100 Jahre haben sich in allen wichtigen Qualitätsweinregionen der Welt Sorten etabliert, die in dieser Region in diesem Sonnenrhythmus leben. Und durch die ganze Global Warming-Kacke, die wir selber zu verantworten haben, kommen wir aus diesem Gefüge raus. Und dann, ja, aber das hat natürlich auch eine Bedeutung für die Rebe. Und die Frage ist jetzt, was machen wir? Eigentlich müssten wir die Sorten umstellen, dass wir uns Sorten suchen, die jetzt in dieses Klima mehr passen. Das Grundproblem ist ja,
wie schon manche Regionen auch machen.
Ja.
So wie das Bordeaux oder so, die jetzt diverse.
Ja, die haben neue Sorten zu. Ja, gut, bei denen ist es halt sehr komplex mit der Sortenzulassung. Bei uns sind ja 37 Sorten schon zugelassen. Ja? Also wir hätten ja schon alles, was wir pflanzen könnten, praktisch in der Zulassung oder würden eine Versuchsgenehmigung kriegen. Die Frage ist ja nur, kriegt es die Menschheit hin, da jetzt mal eine Vollbremsung hinzulegen, dass wir wissen, was wir pflanzen können? Oder pflanze ich jetzt in der Pfalz alles voll mit Wie und Je und wenn die Weinberge richtig spannend werden in 30 Jahren, merke ich, ich hätte Assyrtiko pflanzen müssen.
Weil es zu warm ist dann.
Genau, weil ja, das geht ja immer weiter.
Ja. Ich muss kurz eine Curly-Dummy-Frage stellen. Die waren ja jetzt beide unfiltriert, richtig?
Ja.
Und warum ist jetzt bei dem, ihr seht es jetzt nicht, liebe Zuhörer, aber hier scheint mir deutlich mehr noch drin rumzuschweben wie in dem davor, weil es jetzt gar nicht heißt, dass der anders, kein wertendes Urteil, das ist nur objektiv mir aufgefallen. Warum?
Das ist eine Stilfrage auch ein bisschen. Also bei dem Auxerrois, den verkaufen wir ja ein ganz normales, traditionelles Weinpublikum.
Ah, okay.
Und das ist jetzt ein bisschen für die jüngere, friekischere,
da lässt man dann ein bisschen mehr Generation, drin,
die, Zielgruppenfrage ein bisschen auch. Ne? Da haben wir bewusst auch, wir hätten den auch klarer abziehen können, aber wir wollten das ein bisschen trüb, ein bisschen funky haben und haben extra noch ein bisschen aufgerührt.
Nice.
Bei dem anderen haben wir möglichst gut abgezogen, dass kein Druck mitgeht und da haben wir extra noch mal ein bisschen gerührt.
Ah, cool.
Obwohl für konservatives Publikum ist der Auxerrois schon ziemlich progressiv.
Für konservatives Odinstal-Publikum.
Okay. Odinstal kann sich ja sein eigenes Publikum leisten.
Das sind Schmerzerprobe. Wir brauchen nicht viel Publikum. Wir haben 30.000 Flaschen. Ja? Da finden wir immer ein paar Bekloppte, die das auch geil finden, was wir geil finden.
Das ist natürlich geil, aber ist das leichter oder schwerer, wenn man weiß von vornherein, okay, wir haben in Anführungszeichen nur 30.000 Flaschen und wir haben sozusagen eine kleinere Zielgruppe automatisch schon, oder denkt man da nicht vorher so drüber
nach? Es gibt
ja
mehr Freiheit, individuellen Wein zu machen, weil wenn du 1 Million Flaschen verkaufen musst, dann muss es jedem schmecken. Das ist völlig klar. Dann hast du nicht viel Freiheiten, da individuellen Wein zu machen. Dann musst du im positiven Sinne den perfekten Mainstream produzieren, dass es jedem schmeckt. Und dann kannst du nicht sagen, irgendwie, uns geht es darum, möglichst authentisch Jahrgang, Herkunft und Rebsorte abzubilden, weil Authentizität heißt nicht automatisch lecker.
Ja. Verstehe, was du meinst.
Ja, das kann auch manchmal sehr fordernd sein. Ja?
Manchmal musst
wenn du
aber nicht rein.
Wenig machst und dann hast du ja eine gewisse Nerdigkeit auch auf dem Publikum oder die wissen das schon, dass die, wir haben sehr große Jahrgangsunterschiede, gerade auch da wir aufgrund der Höhenlage wirklich klimatische Grenzlage sind, wo Weinbau noch geht bei uns, ist natürlich, sind die Jahrgangsunterschiede auch deutlich größer. Ne? Du musst, wenn du aber ein Massenpublikum bedienst, dann musst du ja eigentlich ein Markenprodukt liefern. Und Marke heißt, der Kunde weiß genau, was er zu erwarten hat. Die Levi's Jeans hat immer das gleiche Blau und immer die gleiche Länge, immer den gleichen Schnitt und so weiter. Und ja, und das ist auch eine gewisse Herausforderung, das auf einem qualitativ hohen Niveau hinzubekommen. Aber das müssen wir nicht.
Aber da drückst du dann auch mal ein Auge zu, wenn der Wein stecken bleibt bei 30 Gramm Restzucker.
Haben wir auch schon gemacht, ja.
Ja, genau, das wollte ich. Ich wollte gerade fragen, weil du meintest.
Warte, lass mich noch kurz ins Training bringen, sorry. Aber ist es dann, beißt man sich dann in den Arsch als Winzer, wenn das passiert? Oder sagt man, es ist halt so, Wein ist ein Naturprodukt, das impfe ich nicht an oder da haue ich nicht nochmal irgendwie eine Hefe rein oder keine Ahnung.
Also,
wer macht das? Du impfst dann an?
Ja, impfen heißt, dass man eine Reinzuchthefe reinschüttet.
Ja, ihr seid also der Welt schon voraus, sehe ich.
Also wir haben ja da eine gewisse Erfahrung und ich habe das früher auch gemacht, dass ich gesagt habe, der Wein muss trocken sein. Und ich habe ihn auch immer irgendwie trocken bekommen, aber er ist dabei nicht schöner geworden, weil das ist natürlich auch ein Riesenstress für den Wein, wenn dann irgendwie, da sind Hefen drin irgendwie, aber die packen es halt nicht. Und dann schützt eine Sekthefe rein, weil die besonders potent ist irgendwie, die ringt dann die anderen Hefen erstmal nieder und so weiter. Dann musst du noch anwärmen und so weiter. Und das zehrt den Wein dermaßen, dass er trockener wird, aber nicht schöner. Und wenn ich das selber sensorisch vertreten kann, und dann füllen wir das. Und wir haben das große Glück, dass ich schätze, ungefähr 2/3 unseres Weins landet weltweit in der Spitzengastronomie. Und wenn du das mit Speisen kombinierst, mit der richtigen Speise, ist die Süße ja nie ein Problem. Es ist schwieriger, in einer Weinbar wie bei dir, wo das Essen nicht die große Rolle spielt, ist es natürlich schwieriger. Oder auch wenn du das irgendwie im Handel und zum Apero und so weiter, sind die Weine schwieriger. Aber die finden ihre Begleitung auf dem Teller und dann stellt ja auch Süße nicht. Es gibt ja auch sogar Leute, die trinken richtig süßen Wein. Ja,
Ich will der Shell jetzt wieder sagen, es ist immer die Ausrede für Wein, der nicht so leibend ist, wenn eine Speisenbegleitung funktioniert.
Aber apropos Shelly und Speisen in der Freundschaft, auf jeden Fall Shoutout an Shellys Paprika-Händel von letzter Woche.
Das ist hervorragend gekocht. Ja, unser Koch war im Krankenstand, nicht wegen Corona, aber der Shelly hat hervorragendes Paprika-Händel gemacht.
Na gut, und wenn das Paprika schön scharf ist,
das Händel schön Chili und dann zu dem 18er Muschel.
Und dann ist ein Wein mit 25 Gramm Zucker und dann passt's.
Hat der Shelly unbewusst ein Kabi-Menü gezaubert.
Stimmt, aber okay, aber guten Ansatz verstehe ich natürlich, dass du sagst, du willst das so halten, weil sonst hast du irgendwie einen Auszehrenwein.
Genau, oder? Ja, und gerade den du ansprichst, der 18er Muschelkalb, der ist ja, der schmeckt ja nicht aufdringlich süß, weil da hat so eine Mineralik hinten raus und so eine Griffigkeit, die das eigentlich ganz gut
wegschluckt. Ja, ich war noch überrascht. Also war überrascht. Ja, klar. Dann haben wir irgendwo aus einer Kiste gezogen und dann so, oh, geil, Muschelkalk, weil das letzte Mal haben wir 16, glaube ich, getrunken. Ja. Und das war ein hervorragender, also war einer der besten Riesling, den ich vor kurzem probiert habe, muss ich ehrlich sagen. Und dann schenkt der 18 ein und dachte ich mir, was hat er denn jetzt eingeschenkt? Und dann steht der Muschelkalk 18 und sagt, dreh die Flasche mal, steht da irgendwo trocken, halbtrocken, fein her, was ist da los? Und dann war das halt für alle so ein bisschen komisch und dann haben wir einfach nachfragen müssen. Ne?
Nee, ich wollte noch fragen,
weil guck, dass du 19er gut, noch kriegst, wenn du irgendwo noch 19er kriegen kannst, das ist dein Geschmack.
Ja, du sitzt ja jetzt da. Wird noch ein bisschen was geben, oder?
Das klärt ihr nach der Folge. Nee, weil du meintest, ihr seid in so einem Grenzgebiet, wo man gerade noch Wein anbauen kann. Und die Christmanns haben einen Dirigenten zitiert in der letzten Folge, der meinte, die richtig großartigen Dinge passieren oft am Rande zur Katastrophe. Deshalb wollte ich fragen, gab es denn auch mal Jahre, wo ihr dachtet, boah, wird das jetzt was? Weil aufgrund dieser Grenzlage, also musstet ihr da auch schon kämpfen, klar. Deshalb...
Ja. Klar, ja. Zum Beispiel dieses Jahr.
Ja.
Ja, also wir haben bis 7. November noch geerntet und versucht, die Trauben möglichst reif zu bekommen. Vergleichbares Jahr war vielleicht 2008.
Wegen viel Regen, wenig
Sonne. Da hatten wir noch nicht dieses offene Publikum uns erarbeitet, weil das war ja 2008, 2004, war ja erst der 4., 5. Jahrgang. Hatten wir noch nicht die Bekanntheit und auch noch nicht diese Loyalität vielleicht unter unseren Kunden. Und da haben wir halt am Schluss, weil wir halt keinen Rübenzucker dran schaufeln wollten, haben wir die Top-Weine mit 10,5 und 11 Volumenprozent abgefüllt. Ne? Und also dann haben die, das ist mir völlig um die Ohren geflogen im Vertrieb, haben die Leute gesagt, das ist ein kleiner Kabinett, also aber durchgegoren, ne? und da will ich Geld dafür haben, wie für ein großes Gewächs oder was? Da habe ich gedacht, das ist ein großer Wein.
Nur weil er 2%
nur weil er weniger Alkohol hat, der hat Extrakt, der hat Dichte. Die Leute haben es nicht gekauft. Also ich habe gerade von dem Riesling habe ich hinterher die Hälfte sicher aufgezogen und einen sehr geilen Sekt draus gemacht. Aber ich habe es mit den gleichen Weinhändlern und so dann 10 Jahre später nochmal probiert. Dann fanden sie es ziemlich leiwand, wie der Östi sagen würde. Kann ich von dem noch kaufen? Sag ich, nee, ich wollte den vor 10 Jahren verkaufen, jetzt krieg ich nichts mehr. Jetzt habe ich nur noch Archivbestand.
Könnt ihr mir kurz erklären, was heißt Riesling aufgezogen und Sekt rausgemacht?
Also im Prinzip brauchst du ja für, wenn du Sekt produzierst, bekommst du durch die zweite Gärung 1,5 Volumenprozent Alkohol dazu. Deshalb brauchst du, damit der Sekt am Schluss nicht zu schwer wird, brauchst du für Sekt im Prinzip Erntegut mit wenig potenziellem Alkohol. Ja? Und normalerweise ist es natürlich nicht die Intention, einen Wein abzufüllen, um hinterher ihn wieder aufzuziehen und die Flaschen wegzuschmeißen und dann Sekt. Das macht man normal gezielter, aber mir blieb damals nichts anderes übrig. Ne? Und das Produkt war am Schluss ein richtig schönes als Schaumwein.
Aber manchmal kommt aber, ja auch aus Unerwartetem was Gutes raus.
Klar, aber es ist natürlich auch ökologisch und wirtschaftlicher Nonsens, weil die Flaschenetiketten kapseln, das kostet ja alles Geld. Ne?
Was klar, man da stimmt. Aber besser als alles andere wegzuschütten. Das, ich meine, das war ja,
ja auch es crazy. War besser als da aufzuziehen und im Fass verkaufen für 80 Cent oder was.
Ja. Ne? Das ist nie leiwand, ja.
Genau.
Siehst du die Größe von Odinsdal, diese, ich glaube, 5 oder 6 Hektar insgesamt?
Ja, knapp 6,5 jetzt mit Wein.
Siehst du das eher als Vorteil oder als Nachteil? Und was macht das mit der ganzen Bewirtschaftung? Also ist das eher easy oder ist das eher wärst du lieber größer, um das Ganze so intakt zu halten?
Also das Schöne ist, dass ich alles zu 100% selbst überblicken kann. Ich kann zwar nicht alles selber machen, aber ich kann es zu 100% überblicken und das macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Und was
du gerade gesagt hast, die Loyalität ist natürlich auch super, weil du brauchst natürlich wenig. Du hast jetzt, glaube ich, einen Stock an Stammkunden, die jetzt ja sich alle 10 Finger ablecken, wenn sie viel Flaschen kriegen und dann ist das halt auch ratzfatz mal ausverkauft, oder?
Ja, also im Vertrieb haben wir aktuell überhaupt keine Probleme. Das läuft gut. Es ist natürlich auch so, wir haben einen kleinen Keller und da geht jetzt auch nicht mehr rein als die Fläche. Und mir gefällt es eigentlich ganz gut, aber es ist natürlich so, dass es wirtschaftlich eine größere Herausforderung ist, wie ein Betrieb, der zwischen 10-15 Hektar liegt. Weil, ich sag mal, unser Maschinenpark ist ja null ausgenutzt. Ja? Und wir haben unser Verhältnis von Fachkräften zu günstigen Arbeitskräften ist nicht existent, weil wir alles im Prinzip fast nur mit Fachkräften machen. Das heißt, wir haben da nur im Vergleich, nicht, also eigentlich positiv, aber halt wirtschaftlich schwieriger, haben wir halt eine ganz andere Lohnstruktur im Betrieb. Ne? Wobei ich das auch eigentlich...
Ja, qualitativ super.
Ich weiß
super,
nicht, ob das toll ist, dass die ganze deutsche Landwirtschaft inklusive Weinbau von osteuropäischen Mindestlöhnen abhängt. Ich habe jetzt noch keine Patentantwort, aber es ist ja so.
Ja.
Es ist ja so, wenn die und wir erzählen alle Weinbauern erzählen ja ihren Kunden, dass der Wein so gut ist, weil wir so viel und so intensiv Handarbeit machen. Das heißt, für die Qualität, die wichtigsten Leute sind die alle nur Mindestlohn kriegen.
Richtig.
Und wenn die Qualität so gut ist, dass du alle Preise abräumst und einen richtig geilen Jahresabschluss machst, dann kriegen die Leute, die am wichtigsten sind für die Qualität, nicht die Prämie und fahren nochmal in Urlaub. Also das ist auch, muss man sich auch im Sozialen mal Gedanken machen, wie die deutsche Landwirtschaft läuft. Ja.
Und wie ist so, jetzt nochmal auf das Thema kurz zurückzukommen, die Biodynamie umsetzbar auf groß oder klein? Ist das, weil oft, also ich höre so oft, ich habe halt auch in Österreich ein, zwei Weingüter, die mir sehr am Herzen liegen und die mittlerweile jenseits der 70 Hektar Eigenertrag sind und auch umgestellt haben auf Biodynamie. Und da hört man halt im Moment so oft vom Markt, das ist also ein Scheißdreck, das ist Humbug, das stimmt alles gar nicht. Aber in Wirklichkeit sagen die, sie finden das super, dass sie groß sind, weil so haben sie wirtschaftlich bessere Ausbeute, also die ganze Kompostierung funktioniert so besser, weil du groß denken kannst, etc.
Und du kannst ja andere Maschinen leisten auch, ne? weil das natürlich im Verhältnis zu deinem Jahresumsatz ist das ein Klacks, ja. Und bei uns ist eine, also wir könnten uns nie einen Kompostwender kaufen, ja, weil wir viel zu wenig Kompost machen auch und nur als Beispiel. Und ich glaube, du kannst auf großer Fläche die Biodynamie schon umsetzen. Du kannst es vielleicht nicht auf der ganzen Fläche gleich toll und gleich intensiv machen. Aber das ist ja völlig klar. Ich meine, bei uns kostet der günstigste Wein für den Endverbraucher über 20 Euro. Und wenn du dann riesengroß bist und sagst irgendwie, ich mach das so intensiv, wie wir das machen, nur für die Weine über 20 Euro und auf den anderen fährst du halt ein schmaleres Programm, ja, dann ist es ja trotzdem gut. Der Boden profitiert ja trotzdem, ja. Und das sehe ich kein Problem. Du kannst auch in die Pfalz kommen und schauen, wie ich sag mal, Birkenwolf ist ja ein tolles Beispiel, wo das auf Riesenflächen im Prinzip richtig gut umgesetzt wird, ne, das Thema.
Ja.
Und die waren mit den Ersten ja auch.
Ja, das ist nur für diverse Zuhörerinnen und Zuhörer, die immer sagen, groß ist automatisch schlecht. Oder es wird ja auch sau oft propagiert, egal wo du bist.
Ich glaube, da gibt es überhaupt keine Korrelation zwischen Größe und Qualität. Und auch nicht alles, was klein ist, ist super.
Ich glaube, es ist halt einfach schwer für so ein, sich vorzustellen, wenn du jetzt erzählst, was man da für einen Aufwand betreibt, mit Vergraben von Hörnern und Spritzen von Sachen. Und dann sagt man halt, okay, man macht das auf einer 20-mal größeren Fläche. Denke ich jetzt im ersten Moment auch erstmal so, okay, krass, wie lange dauert das denn? Und wie präzise kann man das halt machen? Weil ich stelle mir das schon sehr sophisticated vor, sage ich mal. Das
natürlich, aber ich, wie gesagt, wir spritzen jetzt bei uns, ich sag mal, vielleicht 7-mal im Jahr irgendwie ein biodynamisches Präparat auf allen Flächen, ja. Okay, so, jetzt machst du das auf deinen Premium-Flächen, machst vielleicht wenn du richtig groß bist, machst du halt vielleicht 5-mal wenigstens, ja. Und machst halt auf den Standardflächen nur 2 oder 3-mal.
Ja,
ja? Stimmt. Das ist auch gut. Aber zu dem Beispiel kannst du auch den nächsten Wein einschenken, wenn du schneller trinken
wollt. Er weiß schon, wie es bei uns funktioniert.
Der Durst ist groß.
Ja, wow, die Mallorca Writing Session gleich wird auf jeden Fall stabil im Studio.
Was ist das für eigenartige Flaschen?
Das sagt die mir vorhin auch.
Eine regionale Flasche aus Ungarn. Ich habe ja vorhin erzählt, in meiner üblichen Freizeit mache ich manchmal noch ein bisschen Beratung und da habe ich einen Betrieb in Ungarn, die machen 60 Hektar Wein und haben noch ein bisschen Landwirtschaftsfläche. Die wir jetzt auch innerhalb von kürzester Zeit auf richtig seriös biodynamisch umgestellt haben. Und da ist die größte Challenge, dass wir da jetzt richtig individuelle Weine machen. Aber die gebindende Größen sind dann oft halt mal zwischen 5.000 und 20.000 Liter. Und mach mal so einen Wein in 20.000 Liter Tank. Das ist jetzt eine Cuvée aus typischen Sorten für ich sag mal, Osteuropa. Ne? Da ist grüner Veltliner drin, da ist Furmint, genau, ja. Und Sauvignon Blanc.
Oha, das
Maische vergoren, teilweise in Amphoren und Claver, also so verpressten Tonbehältern und teilweise im Holz.
Und ist dieses Low-Intervention-Siegel hier das Demeter-Siegel von dort mehr oder weniger so ein bisschen?
Nee, Demeter darf da noch nicht draufstehen, weil wir noch in der Umstellungsphase sind.
Aber Low-Intervention ist ein sehr cooles Wort.
Das klingt so, ich mache halt nichts. Das ist wahrscheinlich so mein Lifestyle, Low-Intervention, Digga, egal was. Chill erstmal, Bruder.
Das denkst du schon in der Früh mal aufstellen.
Ja, normal.
Heute mache ich mal nichts.
Ja, eigentlich geil.
Ich glaube, wir haben alle drei zum Beispiel Low-Intervention-Frisuren. Wir müssen da nicht viel machen, ne? Aufstehen einmal so.
Was hat jeder gegen meine Frisur?
So. Die Christians haben schon gefragt, ob die Friseure hier seit mehreren Jahren zu oder wie es aussieht.
Weil du so lange hast und er aussieht wie selbstgeschnitten,
ja,
oder was?
So, ja. er hat den Fukuhila Nachfahrer erfunden. Aber was ich mal jetzt, vorhin hast du das Wort schon erwähnt und ich habe das auch auf unserem Live-Podcast ein paar Mal aufgeschnappt. Orange Wine. Passt gleich fürs Weinlexikon, aber vielleicht können wir da noch mal ein, zwei Worte dazu sagen, weil ich das hier auch auf dem Etikett sehe, was das genau heißt.
Orange Wine ist ein Weißwein, der vinifiziert wird wie ein Rotwein. Das heißt, beim Rotwein kommt ja der Gerbstoff und die Farbe aus der Schale.
Ja.
Und wenn du den Weißwein, der natürlich nicht die gleiche Farbe hat wie der Rotwein, ja, auf der Maische vergärst Und dann hast du oft so ein bisschen Orange-Touch. Je nach Rebsorte kann das auch richtig orange werden. Aber es, eigentlich steht das Wort dafür, dass der Weißwein gemacht wieder wird wie der Rotwein. Und orange ist halt die Farbe, die zwischen Rot und Weiß steht.
Du, was du vorhin schon erklärt hast, wo ihr 20% mit der Schale vergärt, wird da dann der ganze Wein so gemacht.
Genau, so ist es.
Okay. Das Weingut heißt Christinus.
Genau.
Meiner heißt Kellett.
Ja. Kellett ist im Prinzip so ein ungarisches Wort für Osten, ja, weil da praktisch die osteuropäischen Rebsorten in dem Cuvée vereint sind. Das Weingut liegt am südlichen Balaton, also in dieser ungarischen Urlaubsregion praktisch. Ne? Am nördlichen Balaton
hast du ja diese... Tenniscamp. Balaton Bogla, Balaton Lele und daneben ist Schiaffort. Hervorragende Stadt mit einer tollen Bar, die unter... Ja.
Aber was mir auffällt, ist, der davor hatte krass viele Bubbles mäßig so ein bisschen spritzig und der ist so komplett...
Nee, das ist jetzt wieder seriös ein bisschen. Der andere, das ist ja nichts, was du so richtig planen kannst bei dem vorher. Den haben wir gefüllt, weil er nicht trockener gegoren ist, hat noch 3 Gramm gehabt. Wir haben gesagt, die 3 Gramm trauen bei uns und hoffen, dass der Korken drin bleibt. Hat funktioniert überwiegend. Und wenn du im richtigen Hochsommer mal eine Flasche in die Sonne gestellt hast, dann konntest du zugucken, wie der Korken hochgewandert ist. Ne?
Geil. Aber, das ist immer hervorragend.
Content für TikTok.
Ja, ganz
genau.
Ja.
TikTok, was ist
leider kein
keine
Spaß
Ahnung, das sind nur meine Kinder, da bin ich zu alt für.
Ist auch super, wenn da im Weinkeller, der überirdisch ist, so wie der bei uns in der Freundschaft, dann mal im Sommer die Kühlung ausfällt und du gehst danach rein und ja, große Pfütze.
Hast du schon öfter gehabt, oder was?
Öfter nicht, aber einmal und das war massiv und da waren ein paar Weine dabei. Das hat mich dann ziemlich geärgert, leider.
Ja, aber die hatten keine Nachgärung. Das war einfach aufgrund der Temperaturerhöhung.
Aber die Temperatur ist jetzt nicht so extrem in die Höhe gegangen. Also das war dann schon eine Nachgärung. Es waren schon ein paar Weine halt von diversen Produzenten, die ja oft dafür bekannt sind, ein bisschen Kohlensäure dann in der Flasche oder ein bisschen Restzucker zu haben. Und dann war das halt eher ein blöder Unfall. Shit happens. Du, und bist du da beteiligt? Oder ist
ich bin da nur Berater tätig.
Okay.
Ja. Ich hab keinen... Ich habe 4 Kinder, wir haben uns früh für Kinder entschieden und die essen das Geld schneller, als ich es irgendwie für Beteiligung ausgeben könnte.
Schnell essen Kinder, finde ich gut.
Aber die Flasche ist echt funky irgendwie.
Ja, wir haben uns über die Flasche unterhalten, wie exporttolerant die ist und wie praktisch sie in der Handhabung ist. Und es kann sein, dass die Flasche wieder verschwindet.
Zum Stapeln ist es.
Aber es hat eine regionale Identität halt, ne? Und das ist ja beim Wein auch immer. Man will ja die Herkunft zeigen beim Wein.
Ja.
Von dem her habe ich ein gewisses Verständnis, aber ich habe eigentlich eher empfohlen, auch für die Exporttoleranz, dass wir da auf eine Burgunderflasche gehen. Ja. Mal schauen, was passiert.
Sehr gut. Das ist ein sehr guter Wein, ne? Das hat eine gewisse Aromatik, ich weiß nicht.
Ja.
Super festen Gerbstoff, gute Säure. Bist du jetzt einer, der Orange-Wein, ich meine, jetzt hast fast nur so leicht meistervergorene Weine mitgenommen. Trinkst du das in
letzter Zeit lieber?
Zufall.
Ich wollte auch als Spezialität mitbringen, aber eigentlich wollte ich ja euch eine Schlegelflasche mitbringen, weil da das Etikett so schön ist.
So,
wir haben die Burgunder-Etiketten hatten wir jetzt dieses Jahr noch bei der alten Druckerei liegen und die können nicht digital eindrucken, also nicht so farbig.
Und weil du jetzt einen Regenbogenadler hast.
Genau, wir sind der einzige VDP-Betrieb, der den Adler in Regenbogenfarben drauf hat.
Ihr seid auch einer der jüngsten oder der jüngste
VDP-Betrieb? Ja, zusammen mit dem Weingut Jülk sind wir dieses Jahr im Frühjahr neu in der Pfalz.
Fand das sehr schön. Wir haben einen Wein mit dem Regenbogenadler tatsächlich schon verkostet. Das war die Sonderfüllung fürs 905.
Ah ja,
von Sebastian Georgi.
Ja.
Stimmt. Da war
ja, wir sind ja relativ präsent. Ich glaube, der Billy hat unseren unetikettierten Quitre dabei gehabt, ne?
Richtig,
unseren
Quitten-Citre. Richtig.
Stimmt, ihr seid voll präsent. Ich kannte
in jeder dritten Folge Terroir Läden gibt es einen Odinstaller.
Wieder ich war gestern auch.
Deshalb habe ich gedacht, ich bringe nicht nur Odinstal mit.
Ich wollte heute schon den Schnaps mitnehmen, aber als ich gehört habe, dass alle immer 3 Flaschen jetzt mitnehmen, dann habe ich gedacht, den Schnaps erspare ich mir lieber.
Ich war gestern noch im Kordo, da gab es auch Odinstal natürlich auf der Karte sehr viel.
In den meisten guten Restaurants gibt es Odinstal auf der Karte.
Shoutout, Leute. Schau. Merkt euch das mal. Also wenn ihr in einem guten Restaurant seid, dann sucht mal nach einem Odinstal
auf der Karte. Ihr merkt die Qualität des Restaurants, ob Odinstal auf der Karte
Keine
ist.
Keine nervige Frage muss natürlich noch sein, weil es gerade irgendwie in die Zeit passt. erst als Biodynamiker ist ja so der Aufbau des Immunsystems der Rebe hat eine Priorität irgendwie. Ne? Also du sagst ja auch keine Spritzmittel, die irgendwie reingehen. So, hat das jetzt irgendwas damit zu tun, dass sie, ich habe es nur teilweise gehört, sehr viel Biodynamiker nicht impfen lassen?
Ich weiß nicht, ob die Quote da höher ist wie woanders.
Ich kann es jetzt auch nur aus Gerüchten her, aber
ich kann jetzt sagen, weiß ich nicht. Also ich bin doppelt
geimpft. Kann das eine mit dem anderen?
Und da hab meinen Termin für die Booster, aber,
wir sind
aber
sonst getestet.
Hättet ihr mich heute auch nicht reingelassen.
Wir sind 1G. Premier Grün.
Aber glaubst du, ist das so die Esoterik, die da manchmal drüber steht, vielleicht schon über das Weinmachen?
Glaube ich
über
nicht. Also wir haben letzte Woche unser Winzertreffen online gehabt und ich habe gedacht, wir hätten es eigentlich auch in Präsenz machen können als 2G-Veranstaltungen und es hätten nur ganz wenige gefehlt. Ich glaube, die Quote ist da nicht wirklich größer wie in anderen Branchen oder Verbänden. Hoffe ich zumindest. Ich habe natürlich keine Statistik drüber. Aber es ist sicher nicht so schlimm, wie es da manchmal aufgebauscht wird in manchen Medien.
Ja, aber ja. Es hat Spahn gesagt, am Ende des Jahres sind entweder alle geimpft, gestorben oder genesen.
GGG?
GGG, 3G.
Und ganz großes Gewächs, oder was?
Ja, ganz genau. Großes Gewächs.
Richtig cool.
Ja, wir haben schon gesagt, gesehen, oder? Ich habe keine Ahnung.
3G, doch, habe ich schon mal gesehen. Ja, ein GGG, ganz großes Gewächs. Was ja, doch, es gibt Leute, ja, die.
GGG.
Was ist das so ein G, Alter?
Triple OG.
Gibt es noch Sachen, die wir besprechen müssten? Ich bin eigentlich voll, also mir hat das richtig gut gefallen, muss ich
sagen. Mir auch. Ich hab gehört.
Hervorragender Lehrgang über Biodynamie. Übel krass. Bin gespannt, wer der nächste dann ist.
Aber ich habe gehört, du hast noch eine Frage für einen Willi dabei, vielleicht.
Ich habe eigentlich gedacht, ich stelle euch zusammen eine Frage.
Ja, ist geil.
Ich habe ja in der Vorbereitung habe ich ja die ein oder andere Folge gehört und da kam immer wieder dieses komische Späti-Thema Wein auf. Und was ich mich gefragt habe, ist dieser ganze Podcast nur eine Castingshow und ihr wollt Big Business machen mit dem ersten Feinwein-Späti oder was, ihr beide?
Ja, verstanden. Er hat es verstanden, endlich.
Heute wird revealed, morgen Abend große Eröffnung am Boxy im Feinwein-Späti.
Wäre eine Marktlücke, oder?
Ja,
wenn du nachts um zwei denkst, geile Flasche Wein, es gibt irgendwo ein Späti.
Ja, und jetzt wäre das safe auch im Regal, würde ich sagen.
Eigentlich schon. Bis jetzt die Rewe hat es noch nicht gecheckt, dass eigentlich perfekt wäre, einen kleinen Terroir und Adiletten.
Aber jetzt,
kleines Regal dazu bauen.
Witzig, wo du sagst, weil am Montag vor einigen Wochen bei unserem Live-Podcast haben wir auch eine Blindverkostung gemacht und da hatte ich tatsächlich auch einen Späti-Wein dabei und wir haben mal gesagt, welcher Wein ist teurer und die jungen Leute haben halt beides direkt gesagt, der Späti-Wein ist der teurere. Das war halt auf jeden Fall wieder...
Weil er der fruchtigere war, ne?
Ja, beziehungsweise wahrscheinlich, weil es dann öfter trinkt, weil das hast du öfter am Gaumen, ne? Das ist das... Gewohnt.
Ja, ja. Tutti Frutti, Larifari.
Ja, das war ein guter Makulo aus Südafrika, sage ich dann. Nee, aber das ist tatsächlich eine Sache, die, wenn dann auf jeden Fall in Berlin, glaube ich, funktionieren würde. Ja. So eine Fine Wine.
Fine Wine Späti.
Späti. Jens.
Produktionsleitung.
Okay, ja,
such mal eine Location.
Mit Adiletten gibt es
10%.
Wir haben noch eine vielleicht neue. Als Automat sogar. Er macht ja irgendwo in jedem Stadt halt so einen Terroir- und Adilettenautomat mit gekühlt oder was. Ne? Nur nicht in den Stadtteilen, wo
außerdem
die Glaswand gleich kaputt ist.
Das ist gut, ja. Und immer wenn du was gekauft hast, sagt er wirklich so, Leihwand.
Urleihwand.
Und er so, Leihwand. Mir gefällt das Konzept immer mehr auf jeden Fall.
Finde ich auch gut. Wir könnten auch Platten verkaufen.
Ja, das versuche ich schon mein Leben
lang. Da könntest lang du noch eine Platte dir wünschen oder jetzt noch einen Song hinzufügen. Wir haben ja auch das eine Spotify-Liste bei Terroir. Ja,
wunderbare Spotify-Playlist.
Wir freuen uns. Und bei dir freue ich mich besonders auf den Tipp. Ähnlich wie beim Sascha Speicher, weil der hört ja viel, das glaubt man gar nicht, wenn man Sascha so kennt, aber der Sascha hört wahnsinnig viel Crunch. Und du bist ja eher so aus der Punk-Generation, oder? So wie letzten Face, uiuiui, da ging es ordentlich zu.
Wir hatten jetzt schon alles von A bis Z, deshalb freuen wir uns über deinen Beitrag natürlich genauso.
Jetzt muss ich kurz überlegen, aber als ich da letzte Woche in der Freundschaft war, habe ich mich so gefreut, dass er kürzlich Fehlfarben gespielt hat.
Ja,
ne? Hervorragend. Nehmen wir Wir tanzen bis zum Ende von den Fehlfarben.
Großartig.
Wir tanzen bis zum Ende von den Fehlfarben. Wird klick jetzt in unsere Spotify-Playlist von Terroir und Annelette hinzugefügt und klick jetzt könnt ihr der Playlist auch folgen und alle anderen Tracks von unseren neuesten Gästen reingönnen.
Ich glaube, ich habe noch gar keinen Track, ich muss noch einen hinzufügen.
Ich mache aber jetzt noch einen für mir.
Passt. Wo gehen wir hin essen?
Das ist schwierig, weil natürlich gerade mit meinem Herzensthema, mit biodynamischer Nachhaltigkeit, gibt es halt in Berlin einfach auch so viele Herzensplätze.
Voll, das glaube ich.
Wie, keine Ahnung, ich kann gar nicht anfangen. Nobelhart, Ernst, weiß nicht. Heute gehen wir, weil ich noch nicht da war, ins Mrs. Robinson.
Nice. Prenzlauer Berg, sehr gut.
Genau.
War ich auch schon lang. Ich war schon mal dort, aber schon lang nicht mehr.
Ja, dann würde ich sagen, das ist doch der perfekte Place, um den Abend ausklingen zu lassen. Wir danken dir vielmals, dass du heute am Start warst und uns so viel über biodynamischen Wein beigebracht hast. Ich glaube, das war eine sehr interessante Folge. Und ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr wieder.
Zum Wohl.
Tschüss. Pussy, Prost.
Und an den Typ, der meinen Satzbau beleidigt hat, danke, ihr wart hier cool.
Ihr Zimpfen ist offen. Schneid das aus.